Das ist klasse. Das ist einfach alles klasse hier heute, Markus. It's hot in here. Oder?
Ich sag nicht, wie der Text weitergeht. Dann müssen wir wieder zensiert werden.
Nee, aber es ist warm.
Es ist warm.
Unser Lieblingsthema bei Verschlusssache.
Es ist ja auch Sommer.
Deine Hitze.
Ja, es ist Sommer.
Ja, es ist Sommer, aber ich bin mit Regenjacke heute Morgen gekommen. Und es, guck mal, jetzt werde ich hier schon, ich werde schon wieder
gezüchtigt.
es ist warm, aber auch nicht so warm. Aber ich weiß, für deinen Körper ist es zu warm.
Zu viel, ja.
Es ist too much. Apropos Hitze und apropos hot in here und explosiv. Du weißt. Wir sind auch diese Woche nicht alleine. Generell sind wir wenig alleine, Markus. Bei 50 Jahre Verschlusssache, da waren wir mal wieder zu zweit.
Da waren wir zu zweit, aber ich habe auch auf eine gute Überleitung gewartet.
Oder?
Natürlich.
Und heute ist
lass dir das nicht nehmen.
Es ist ein Trio. Es ist ein Trio, What is on Fire. Aber wir sind hier
Trio nicht. Infernale.
Ja, schön. Mit einem großen Knall starten wir in die aktuelle Folge von Verschlusssache. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast hier, wie immer. Das sage ich über jeden Gast, weil jeder ist besonders. Jede ist besonders hier bei Verschlusssache. Und ich freue mich ganz doll, dass du heute da bist. Und in alter Verschlusssache-Tradition, stell dich doch mal bitte vor.
Ah, ich heiße Sebastian und arbeite bei einer recht exotischen Polizeidienststelle, nämlich dem LKA KTI 25, dem Kampfmittelbeseitigungsdienst.
So, Markus, kannst du was damit anfangen?
Noch nicht, aber ich werde gleich schlauer sein. Ich habe nur im Studium so einen Begriff gehört, den ich bis heute nie zuordnen konnte. Aber das wurde mir eben schon gesagt, seid ihr nämlich nicht.
Ich wollte gerade sagen, hatten wir das im Studium? Sebastian, haben wir das im Studium? Also stellt ihr euch in der HWR auch vor?
Nee.
Ja gut, dann hatten wir es nicht im Studium.
Nee, wir hatten
ja sein,
nämlich mal, ach Gott, ja, ich weiß immer noch nicht, was es ausgesprochen bedeutet hier die USBV, das seid ihr nämlich nicht.
Genau.
Das wurde mir gesagt. Und das sind unkonventionelle
Brandvorrichtungen. Ja, unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen, das sind die sogenannten USBV und die werden durch LKA KTI 24 bearbeitet.
Da war ich sogar da, als das da war. Die KTI-Stunden waren an der HWR gerne.
Genau,
Tage,
da weiß ich nämlich, die waren, da haben wir nämlich drüber gehört und da dachte ich mir schon, was für eine Abkürzung mal wieder. Hm. Aber da wurde mir eben zugeflüstert, das seid ihr nicht.
Ganz genau, das sind wir nicht.
Von der Redaktion hinten. Okay, wer seid ihr denn, Sebastian?
Ja, im Grunde kümmern wir uns eher um die KSBV und die konventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen. Ich sag's gleich, diese Abkürzung gibt's eigentlich nicht, habe ich mir gerade eben quasi ausgedacht.
Aha.
Nee, also wir sind diejenigen, die in Aktion treten, wenn also irgendwo jemand buddelt, sei es ein Bauarbeiter, sei es jemand bei sich im Garten oder vielleicht nochmal ein Sonnengänger oder sowas. Auf jeden Fall plötzlich taucht irgendwo ein Klumpen Rost im Erdreich auf. Dann sind wir diejenigen, die gerufen werden. Also sprich, wir sind dann nicht diejenigen, die irgendwo zu einer verlassenen Tasche, einem Koffer oder irgendeiner vielleicht Gasflasche gerufen werden, wo dann irgendwelche bunten Drähte dran sind. Vielleicht noch eine Uhr, wo ein Countdown runterzählt. Das machen wir tatsächlich nicht, nee, sondern wir sind wirklich diejenigen, die so im Grunde schwerpunktmäßig so um die, ich sag mal, alten Kriegsrelikte
des Zweiten Weltkriegs. Wahrscheinlich dann die Weltkriegsbomben, ne? Die
ja, genau,
häufig das sind, ja noch gefunden werden.
Gut, letztes Jahr waren es 3 in Berlin.
Okay, häufig in dem Sinne, als dass man bekommt das, also ich finde, das habe ich jetzt öfter schon gehört, dass es irgendwo ein Sperrkreis eingerichtet worden ist, weil in Anführungszeichen mal wieder eine Weltkriegsbombe gefunden worden ist. Habe ich jetzt öfter gehört, Gott sei Dank, als, vielleicht kriege ich es einfach nicht mit.
Hast du 3-mal gehört letztes Jahr?
Habe ich 3-mal letztes Jahr gehört. Mhm. Finde ich aber viel, also finde ich wirklich viel, wenn man das 3-mal im Jahr hört, oder?
Ja, bei den ganzen Baustellen, die wir haben.
Ja, stimmt. Aber, oder hört man das öfter von den USBV-Menschen, dass die, also werden die öfter gerufen? Ist das, weißt du das, Sebastian? Also, weil da höre ich jetzt nicht so viel von.
Also, ich habe jetzt nur mal statistisch unsere Einsätze ausgewertet. Ich habe mal geguckt, also wir hatten jetzt im Jahr 2025, also nur zum Thema Kampfmittel. Also Munitionsfund, Einsatz an das Munitionsfund hatten wir ungefähr 1,3 Einsätze im Jahr. Also da habe ich jetzt mal rausgefunden, 482 Einsätze waren das jetzt letztes Jahr gewesen.
Ach so.
Wie viel unsere, ich sag mal, Nachbardienststelle hatte, wird KTI 24, das muss ich gestehen, weiß ich nicht.
Ja, das ist ja nicht so schlimm, da arbeitest du nicht.
Genau, da arbeite ich nicht, muss ich nicht wissen.
Das war jetzt so Weltkriegsbomben. Was gehört denn irgendwie alles dazu oder was sind so Sachen, die ihr findet und bergt?
Bergen ist genau der richtige Begriff, ja. Nee, das, ja, was gehört dazu? Also diese Weltkriegsbomben, also ich sag mal, Abwurfmunition über 50 Kilo ist ja im Regelfall das, was so medienwirksam wird. Das sind so die Sachen, bei denen man im Regelfall sofort an uns denkt oder wenn man uns hört, an die man dann denkt halt.
Ja.
rein faktisch die Masse der Einsätze, wie gesagt, letztes Jahr haben es 482 Einsätze, nur 3 davon waren genau solche Bomben, also bezündert. Manchmal kommen so eine Gegenstände auch mal unbezündert aus dem Boden, weil man es einfach im Krieg schon entschärft hat, dann einfach bloß halt liegen lassen ohne Zünder. Die holen wir dann unspektakulär einfach nur ab. Da werden keine Sperrkreise eingerichtet und die gehen auch nicht groß durch die Presse, diese Sachen. Nee, ansonsten, ich sag mal, die Masse unserer Einsätze sind natürlich entsprechend kleinere Munitionsfunde. Also ich sag mal, bis hin zu ein paar Gewehrpatronen, über die man irgendwo im Erdreich noch stößt oder Patronenhülsen teils. Somit die häufigsten Einsatzanlässe, die wir so haben, sind zum Beispiel die Leitwerke von sogenannten Wurfgranaten oder Mörsergranaten und die Fallgewichte von Stabbrandbomben und die Verbrennungsrückstände davon. Das sind so die, ich sag mal, Munitionskörper, die die meisten Einsätze verursachen. Ansonsten, ich sag mal, pauschal alles, was der Zweite Weltkrieg oder auch teils der Erste Weltkrieg auch noch irgendwie hervorgebracht hat. Also von einer polnischen 3,7 Zentimeter Panzergranate über Panzerfäuste des Zweiten Weltkrieges bis hin zu teils auch Bazooka, Bazooka-Geschossen der Nachkriegszeit sogar, weil man darf nicht vergessen, dass ja auch die Westalliierten gerade die Westberliner Waldgebiete als Übungsgelände genutzt haben. Hm. Da ging also auch noch einige Munitionskörper aus der Nachkriegszeit herum. Also wir, im Grunde wird alles, was irgendwie der Zweite Weltkrieg so an Waffen und Munition hervorgebracht hat. Und gerade Berlin ist also dafür bekannt, dass hier also ein sehr buntes Potpourri an Gegenständen im Boden liegt. Weil ich sag mal, hier in Berlin, aufgrund der Endkämpfe, hat sich einfach alles konzentriert. Ja. Hier wurde wirklich alles eingesetzt. Ich sag mal, die Russen haben hier abgeworfen, die Briten, die Amerikaner, teilweise auch die Deutschen. Luftangriffe Deutsche eher weniger jetzt, aber ansonsten haben natürlich die Deutschen auch sehr, sehr viele Beutemunition eingesetzt bei den Endkämpfen. Also was ihnen irgendwo an russischer, französischer, teils wird auch polnischer Munition in die Hände gefallen ist oder was sie noch von Verbündeten Ungarn. Wir hatten also vor ein paar Monaten einen ganzen Abwurfbehälter voll mit über 100 ungarischen Stielhandgranaten. Ist auch mal was Besonderes. Aber also grundsätzlich in Berlin kann man wirklich alles finden.
Markus, jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Aha. Jetzt nicht, dass du Experte bist, ne? Aber jetzt KTI 25. Hast du dir jetzt mal so gedacht, das könnte ja mal eine Dienststelle für mich sein? Also, weil meine Frage, die nämlich gleich an Sebastian geht, ist, wie bist du überhaupt da hingekommen? Also, weißt du, was ich meine? Ich habe jetzt.
Ja, das ist jetzt wieder genau, nämlich wieder im Dezernatsgewirr untergegangen, ja, weil wir auch im Studium nie was von euch mit erfahren haben.
Genau, und dürften wir dahin als Probezeit rotieren? Das sind so Dinge, also ich bin wahrscheinlich die ungeeignete Person für diese Dienststelle, aber mich interessiert das mal, wie bist du denn da hingekommen? Weil das ist ja schon wirklich sehr spezifisch.
Ja, also ich sag mal, ich interessiere mich schon seit meiner Kindheit, sage ich mal, für, nennen wir es mal, Wehr- und Schutzbauarchitektur, also Burgen, Festung, Bunker und sowas. Ja, und das hat sich bis heute erhalten. Und irgendwann kam ich an einen Punkt, wo ich dann auch einfach feststellte, wenn man diese Bauwerke architektonisch verstehen will, muss man sich auch einfach mit den Waffen auskennen, gegen die diese Bauwerke gebaut sind, für die diese Bauwerke gebaut sind. Und also im Grunde ging es los, mit 11 Jahren hatte ich mal in der Zitadelle in Spandau eine Führung mitgemacht und ab da hat mich dann dieses Festungsfieber gepackt. Ja, nee, und
hast du gesagt, ich gehe zur Polizei, weil dann kann ich da wühlen in Berlin oder wie?
Nee, also? Ich habe tatsächlich schon mal auf einem Verein, in einem Vereinsgelände von mir zu einer Zeit, als ich noch nicht zur Polizei wollte, zufällig, ohne gezielt nachzusuchen, bestimmt mein Körpergewicht an Munition schon gefunden. Krass. So als Beifang, ja, und von daher hatte ich das schon zu der Zeit, bevor ich zur Polizei wollte. Also früher wollte ich ursprünglich zur Bundeswehr, eigentlich Berufssoldat werden. Und hatte also da tatsächlich schon öfter Kontakt zum Kampfmittelbeseitigungsdienst, einfach aufgrund der Zufallsfunde, die da bei uns am Vereinsgelände so auftauchten. Und zur Polizei beworben hatte ich mich eigentlich ausschließlich aus dem Grund, weil ursprünglich wollte ich zur Bundeswehr, aber da habe ich mich mit Soldaten unterhalten, stellte fest, da ist man im Grunde gezwungen, so alle paar Jahre mal kreuz und quer umzuziehen durch die Republik in aller Regel. Das wollte ich nicht, da war ich nicht, das war nicht flexibel genug für, aufgrund meines Freundeskreises hier. Nee, und da habe ich mir einfach geguckt, was ist das nächste Art Verwandte. Na, bin dann quasi auf die Polizei gekommen. Mein Vater war auch Polizist, muss ich dazu sagen. Nee, aber hier ist mal diese Dienststelle anfangen zu können, da hatte ich nie einen Gedanken dran verschwendet. Mhm. Für mich stand immer schon fest, auch aus Dingen, die man mir erzählt hatte, wer da hin will, der braucht idealerweise eine abgeschlossene Berufsausbildung als Schlosser oder sowas in der Art. Ja, und nee, von daher hatte ich da gar keinen Gedanken verschwendet. Ich muss dazu sagen, ich hatte unsere Dienststelle schon mal in der Ausbildung kennengelernt. Da hatten wir also kurz, also im Grunde so zwischen den Abschlussprüfungen und dem Warten auf die Ergebnisse, auf die der Abschlussprüfung, hatten wir also tatsächlich mal einen Ausflug zum Sprengplatz Grunewald gemacht. Da wurde also von der Fachhochschule aus, wurden wir also da hingefahren mit Bussen. Dann hat man uns ein paar Sachen erklärt, auch ein paar Dinge in die Luft gesprengt, sage ich mal, zur Sensibilisierung. Und dann war es das aber auch wieder. Und ich meine auch gehört zu haben, dass das früher öfter gemacht wurde, aber dann immer, also irgendwann ist es wohl komplett eingeschlafen, ja.
Auf jeden Fall. Also habe ich ja noch nie von gehört.
Nee, ich glaube, meine Ausbildung ist schon eine Ecke länger her als eure.
Genau, wann bist du denn zur Polizei gekommen?
2001.
Ja.
Ja, das ist ein bisschen länger her.
Das ist ein bisschen länger her.
In 20 Jahren, mein Gott.
Aber ich habe mal eine Nachfrage zu deinen jugendlichen Hobbys. Also du hast Sprengkörper gesammelt.
Manche gehen schwimmen.
Nein, ich habe
das würdest du jetzt anderen nicht empfehlen.
Nee,
also generell nicht Sachen aufzuheben.
Genau, würde ich keinem empfehlen. Nee, wir haben die Sprengkörper tatsächlich nicht gesammelt, sondern ich war im Bereich Denkmalpflege sehr aktiv.
Ja.
Oder bin es immer noch. Und da wo uns dann mein Verein sich meine alte Ruine kümmerte, da kam einfach verdammt vieles aus dem Erdreich raus.
Ich dachte, du wärst in einem Sportverein gewesen oder sowas. Du bist in so einem Verein für Denkmalpflege gewesen.
Ja, genau. Wir haben uns also um ein konkretes Bauwerk gekümmert oder tun es noch. Und da kamen Dinge aus dem Boden einfach so heraus, die wir nicht finden wollten. Sie waren plötzlich da, lagen auf der Schaufel. War dann halt so.
Cool, wie was da ist. Das mal ganz kurz weg von der Polizei. Was machst du denn da? Also, beschreib mal bitte so einen Tag in der Denkmalpflege.
Also, ganz konkret ist es jetzt in dem Falle, wer ist das vor Hahneberg in Spandau? Das ist eine alte Festung, falls ihr das schon mal gehört habt, weiß ich nicht. Ja. Viele kennen es nicht. Genau, und was macht man da? Ja, also, ich machte halt auch Führungen zum Beispiel für Touristen und ansonsten viele Erdbewegungen früher.
Ja.
Maurerarbeiten, Tischlerarbeiten, einfache Instandhaltungsarbeiten an Absperrungen, Schutzdächer bauen, Mülltonnen entleeren, Laubhaken, Rasenmähen, alles so anfällt. Geil.
Muss man nach Schottland gehen, da gibt es viele Festungen.
Ja, wobei ich gestehen muss, mich hat eher so das späte 19., frühe 20. Jahrhundert gepackt.
Da das ist ein bisschen länger her. Aber, ja. Ja, cool. Okay, dann bist du 2001, jetzt mal hier kurzer Cut, bist du 2001 zur Polizei gekommen und hast dort im GD oder im MD angefangen?
Im gehobenen Dienst.
Im gehobenen Dienst. Und dann hast du an der Fachhochschule gemacht und wie ging es dann weiter?
Ja, danach erstmal zu einem Abschnitt, der ehemalige 27er, jetzt der 25er, dann war ich da knappe 8 Jahre. Dann war ich danach so gute 7 Jahre auf dem Abschnitt 21 in Spandau. Und da, also ganz normaler Streifenpolizist, die letzten paar Jahre dann noch in Zivil gemacht beim Streifendienst K. Und dann kam halt irgendwie ein Interessenbekundungsverfahren meiner jetzigen Dienststelle. Gut, ich muss gestehen, vor ein paar Jahren kam da schon mal ein Interessenbekundungsverfahren. Wusste, hat dann meine damalige Frau nicht mitgespielt. Die meinte, nee, da bewirbst du dich nicht hin.
Dann kam die Scheidung und Sebastian ist losgerannt.
Ja, so ähnlich. Ja. Nee, sie meinte dann schon, ich habe dich nicht geheiratet, dass du dich in die Luft sprengst. Ja. Bewirb dich dahin, ich trenne mich von dir. Also nicht hinbeworben. Trotzdem geschieden aus anderen Gründen. Ja, war eine klare Ansage.
Ja.
Gut, wir haben heute noch guten Kontakt zueinander. Ja.
Ich kann das nachvollziehen. Ich verbiete auch diverse Dienststellen zu Hause.
Ja.
Ja.
Nee, gut. Da.
Nee, gut, aber wir scheiden uns nicht.
Ja. Ich bin der Einzige ohne Scheidung hier. Ja.
Ich habe auch schon eine durch. Ja, stimmt, habe ich auch schon. Das hat aber nichts mit der Polizei zu tun. Das hatte andere Gründe. Okay, und dann hast du ja gesagt, dann ging es los. Erzähl weiter.
Genau, und dann irgendwann kam da halt mal, was soll ich sagen, neue Frau, neues Interessenbekundungsverfahren. Okay. Und da hatte ich dann... Ja, musste ich auch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, aber ich sag mal, der dezente Hinweis, Bürodienstzeiten. Mhm. Oh, fein, macht das doch.
Ah ja, geil, cool.
Genau. Ja, nee, und da muss auch dazu sagen, so konnte ich auch alle in meinem privaten Umfeld, sage ich mal, überzeugen, inklusive meiner Eltern und sowas. Mein subjektives Empfinden ist, dass man als Streifenpolizist gefährlicher lebt, statistisch.
Mhm.
Also ich... Pflege allgemein zu sagen, das Gefährlichste an meinem Job, ja, ob so statistisch stimmt, ich würde mal fast sagen, ja, stimmt so. Ich steige morgens ins Auto, nehme am Straßenverkehr teil und bis ich bei mir auf Arbeit aus dem Auto wieder aussteige, ist wahrscheinlich der gefährlichste Teil meines Tagesablaufs.
Okay, würde man jetzt nicht denken, wenn man mit Weltkriegsbomben zu tun hat,
ne? Nee, weil nee, aber ich sag mal, ich will die Gefahr jetzt auch nicht kleinreden, aber ich so empfinde ich es halt und ich sag mal, ich vermute auch mal ganz stark, die Statistik wird mir doch eindeutig recht geben.
Okay.
Du hast vorhin so eine interessante Sache gesagt. So, da jetzt, ob die bezündet sind oder da ein Zünder dran ist, auch an den Bomben oder nicht.
Hm.
Wir haben immer mal früh mit Beispielen gehandhabt hier.
Stimmt.
Wie ist es denn jetzt, sag ich mal, wir gehen vom Grund aus auf. Ich bin irgendwo unterwegs und finde jetzt beim Buddeln in meinem Garten irgendwas Rostiges.
Genau.
So, dann rufe ich.
Mir kann sowas wirklich passieren.
Ja, dann denke ich mir, ich muss dazu sagen, ich komme von der Insel, da ist überall Bombengebiet. Also da.
Helgoland?
Nein, Usedom.
Okay, auch. Hm?
So, da ist überall noch in. Als Kind wussten wir auch, bis dahin darfst du gehen und dann nicht weiter, bitte.
Nee, das sieht auch nicht besser aus, ja.
So, deswegen meinte ich, also mit Bombengebieten kenne ich mich auch.
Kenn ich, bist du Experte.
Da bin ich Experte. Aber was ist, hätte ich mich als Kind jetzt vielleicht weiterbegeben?
Hätte
ich mich weiterbegeben und hätte da was Rostiges gefunden. Und dann rufe ich erstmal die 110 an.
Das wäre goldrichtig.
So, genau. Aber wie geht's dann weiter? Wie rückt ihr aus? Womit rückt ihr aus? Wie sieht das
was
dann so aus, wenn ihr aufschlagt?
Was sagt ihr uns am Telefon, wenn
also,
wir...
In Berlin, also euch erstmal gar nichts. Also ich, also grundsätzlich, also ich meine dem Finder. Also in Berlin sieht das Ganze dann so aus, da wird die, idealerweise ruft der Finder die 110. Dann kommt erstmal ein Funkwagen zum Ort. Und der Funkwagen wird dann in aller Regel zumindest
sagen,
wahrscheinlich
Bombe.
Auch, ja, oder auch selber zumindest für sich feststellen, sind wir nicht die Experten für. Wir werden jetzt nicht beide Hände dafür ins Feuer legen, dass es keine Munition ist. Hm. Könnten sie machen. Die müssen uns ja nicht anfordern, wenn sie für sich entscheiden, nee, wir kommen zum Schluss, das ist hier keine Munition. Hat sich nicht bestätigt, der Verdacht. Die Befugnis haben die ja.
Ja.
Aber tun sie natürlich grundsätzlich eher selten.
Ja.
Bis vielleicht auch gar nicht, und ist ja auch gar nicht die verkehrteste Entscheidung, so ranzugehen an die Sache, dann werden die uns über den Dienstweg anfordern. Das heißt, schlussendlich klingelt während der Bürodienstzeit dann bei uns dann irgendwann mal das Telefon, dann ist also ein Mitarbeiter des Lagezentrums dran, schickt uns im Regelfall auch erstmal ein paar Fotos, die der Funkwagen schon mal an ihn geschickt hat. Und dann gucken wir uns das Ganze an. Entweder sehen wir anhand der Fotos dann schon, okay, beide Hände ins Feuer, es ist nichts. Machen wir aber auch eher vergleichsweise selten, bis sehr selten. Mal so ein kleiner gewisser Restzweifel bleibt ja meistens doch irgendwie. Also ich sag mal, ich hatte mal ein Ding gehabt, da wurde ein Foto geschickt, da habe ich sofort erkannt, das ist ein Gasmaskenfilter. Ein Filter von einer Volksgasmaske, das war wirklich nichts. Und da war auch nicht damit zu rechnen, dass noch andere Sachen aus dem Boden kamen. Aber ansonsten rücken wir nahezu immer aus und verlassen sich bloß auf die Fotos. Nö, und dann kommen wir zum Ort. Der Finder ist eigentlich im Regelfall nicht mehr da. Der hat es dann an den Funkwagen übergeben und dann erwartet uns halt eine Funkwagenbesatzung oder auch mal mehrere, je nachdem. Manchmal, je nachdem, sind diese Einsätze sehr unspektakulär. Da erwartet wirklich bloß eine Funkwagenbesatzung. Das war's. Manchmal hat man auch schon teilweise größere, schon angefangen, umgebende Häuser zu räumen und größere Straßen zu sperren. Und ja, gut,
also
auf jeden Fall.
Das gebt ihr dann auch schon durch, wenn ihr es auf dem Foto also, seht, von wegen hier könnt ihr mal anfangen, hier Maßnahmen zu treffen.
Ja, also grundsätzlich, wenn wir also schon was erkennen auf den Bildern, dass es doch was etwas Haarigeres sein könnte, Fliegerbombe zum Beispiel. Ja, also ich sag mal, im Regelfall, zumindest bremsen wir die Maßnahmen auf keinen Fall aus. Ja, oder empfehlen sie dann sogar schon, dass man schon mal weitere Maßnahmen treffen könnte. In aller Regel läuft es eher darauf hinaus, dass wir die Kollegen am Telefon schon eher beruhigen und sagen, entspannt euch, was ihr da habt, wird euch nicht einfach so unmotiviert um die Ohren fliegen, wenn ihr es in Ruhe lasst. Ja, es gibt Munitionskörper, die könnten das. Also ich sag mal,
wie viel Wumms hat denn so eine Weltkriegsbombe? Und also ich habe gerade so Bilder im Kopf, die sind ja schon ordentlich groß, ja. Ne? Wie viel? Du siehst, ich habe wirklich gar keine Ahnung.
Ist okay.
Muss man ja auch nicht haben. Ich denke wirklich nur an Kriegsdokumentarfilme,
genau.
Wo man das ja manchmal so sieht, wenn so ein
und auch da ist,
aber das ist meistens ja auch irgendwie aus der Luft oder irgendwas.
Ich wollte gerade sagen, und auch da ist das Verhältnis, glaube ich, nicht richtig, was man davon hat, weil das sind auch erstmal schlechte Aufnahmen aufgrund, es gab kein 4K damals und man hat, glaube ich, keine Relation zu dem Flugzeug, der Bombe, die da rausfällt und dann, wo das runterfällt. Wie groß ist erstmal, also wie groß kann so eine Fliegerbombe sein und wie viel Wumms hätte die, wenn die aufgehen würde, also abgehen würde und wie würde die abgehen im schlimmsten Fall? Ja, viele Fragen.
Ja, das hängt jetzt davon ab, welche Bombe wir da nehmen. Nein, was haben wir, also realistisch, was wir hier in Berlin so an Munitionsfund haben, bewegt sich so bei 50 Kilo Bomben über, ja, das ist klein.
Ach so.
Ja, da geht's dann so los mit den Bomben, die wir auch der Senatsverwaltung da melden müssen, sage ich mal, Abwurfmunition ab 50 Kilo. Ansonsten so die häufigsten Bomben, sage ich mal so, 100 Kilo, meistens russische oder britisch-amerikanische 250 Kilo, hin und wieder auch mal 500 Kilo.
Jetzt mal für mich, ist das im Vergleich zu heutig hergestellten Produkten deutlich mehr? Ich kann halt mit der Größenzahl nichts anfangen. Also
ich kann dazu nur sagen, das, was die Amerikaner im Koreakrieg einsetzten in den 1950ern, war im Grunde noch 1:1 dasselbe wie im Zweiten Weltkrieg. Wobei über Korea wohl noch mal ein Vielfaches von dem runtergekommen sein soll, was hier, ich sag mal, in Europa im Zweiten Weltkrieg niederging, zumindest in Deutschland. Danach hat sich die Munitionstechnik natürlich weiterentwickelt. Also ich sag mal, wenn wir mal so in die Ukraine rüberschwenken, hört man das Thema Gleitbomben ja sehr oft. sind aber gerade russischerseits auch überwiegend einfach bloß reine Freifallbomben, die man einfach bloß der, ich sag mal, ausklinkte und der Schwerkraft überantwortete. Die fielen einfach bloß runter, wie im Zweiten Weltkrieg auch, wo man dann aber nachträglich dann eben nochmal Leitwerke rangebaut, also quasi Flügel, wie beim Flugzeug angebaut hatte, eine Steuerungseinheit, dass die Dinger da also eben nicht einfach bloß senkrecht runterfallen, sondern noch eine ganze Ecke weiter, sogar steuerungsfähig, über mehrere, viele Dutzend Kilometer weiterfliegen können und dann in ein Ziel reingelenkt werden können. Das wurde also oft gemacht, aber schlussendlich ist der Munitionskörper, der dann dahinter steckt, obwohl es eigentlich ein recht modernes Munitionssystem dann wäre, so eine Gleitbombe, eine ferngesteuerte, das eigentliche Wirkmittel dahinter ist dann im Grunde in vielen Fällen eben noch eine Bombe, die sich im Grunde seit dem Zweiten Weltkrieg nicht großartig weiterentwickelt hat. Aber das hat man oft. Ansonsten gibt es natürlich schon viele Dinge, die sich massiv weiterentwickelt haben.
Okay, aber wie groß ist so eine Bombe? Ich bin 1,78.
Also ich sag mal so, so eine 500-Kilo-Bombe, das bewegt sich so im Bereich von einem Meter, guten Meter.
Okay, dann doch ohne so Leitwerk. Klein, weil das hätte ich jetzt gerade gedacht, weil 500 Kilo klingt sehr, ja, sehr so viel. Groß,
ja.
Und dann hätte ich schon gedacht, dass die, das meine ich, ich glaube, man hat keine Relation dazu. Ja. Du hättest mir sagen können, die ist 2 Meter groß, hätte ich dir das wahrscheinlich geglaubt.
Also ich sag mal, das Größte, was in Berlin runterkam im Zweiten Weltkrieg, waren dann diese berühmten, berüchtigten Luftminen.
Genau.
HC-4000, genau.
Also ich weiß nicht, wie die heißen, aber das ist ja die man...
Genau die.
Mein Hobby ist jetzt nicht Bomben, aber das sind die man schon mal gesehen hat, glaube ich, in so Kriegsdokumentation.
Na, das weiß ich nicht. Aber nee? Die sieht man, möchte ich meinen, eher selten.
Nein? Also sind das nicht die dann aus diesen Flugzeugen fallen?
Ja, natürlich. Aber das okay, im gut. Grunde, ich sag mal, aus den Flugzeugen fiel aber dann vieles raus.
Okay, gut. Ja, alles klar. Gut, ich habe nichts gesagt. Ja.
Genau.
Gut. Wie viel Wumms hat die?
Ja, wie viel Wumms hat die? Also ich sag mal, in so einer HC-4000, 4000 Pfund schwer, deswegen heißt es so, in Kilo umgerechnet ungefähr 2 Tonnen. Bei so einer HC-4000, also einer Luftmine, da kam es eben darauf an, dass tatsächlich ein möglichst großer Sprengstoffanteil drin ist. Und da ging es nicht so sehr darum, eigentlich gar nicht darum, dass da Splitter erzeugt werden. Das heißt, da haben wir so eine vergleichsweise dünne Stahlwandung, so ungefähr 1 Zentimeter dick und der Rest ist dann Sprengstoff. Da haben wir so einen sehr hohen Sprengstoffanteil, dass da, ich sag mal so aus dem Bauch heraus geschätzt, vielleicht die 70% des Gesamtgewichts dann der Sprengstoff sein könnten und der Rest dann eben Stahl. Bei der Masse der übrigen Abwurfmunition ist es umgekehrt. Da hat man im Regelfall da so die Hälfte, gut die Hälfte halt den Stahl und dann so knapp die Hälfte bis die Hälfte dann der Sprengstoff. Im Regelfall der TNT oder ein TNT-Ammonium-Nitrat-Gemisch. Und Stahl ist halt schwer. Das heißt, ich sag mal, auf diese Gewichte 250, 500 Kilo, da kommt man einfach, wenn viel Stahl verbaut ist, einfach sehr schnell. Von daher, ansonsten haben wir zum Beispiel auch, was auch also einen guten Meter lang ist, hatte ich jetzt in den knapp 7 Jahren nicht dabei, bin 2 Mal gehabt als Einsatz. Das war immer im Nahbereich des Regierungsviertels, waren also russische Panzergranaten vom Kaliber 28 Zentimeter. Die wiegen dann schon mal so gute 300 Kilo. Und bestehen dann, ja, da ist auch schon eine ordentliche Menge Sprengstoff drin, aber die Dinger waren im Grunde als Bunkerbrecher gedacht. Und da hat man also erstmal mindestens auf dem vordersten halben Meter nur Stahl. Also da hat man einen vergleichsweise geringen Sprengstoffanteil drin vom Gesamtgewicht her.
So, jetzt mal der Umkreis. Wenn so eine Bombe hochgeht, wie viel nimmt die mit?
Würde sie, naja, also ich sag mal so, stellen wir uns mal vor, sie würde jetzt hier mitten vor dem Eingang des Polizeipräsidiums explodieren, auf dem Gehweg liegend. Also ich würde mal sagen, wenn man dann hinterher nach der Explosion an dieser Stelle stünde, könnte man nicht, da wäre ein ziemlicher Krater im Erdreich wahrscheinlich. Wobei, okay, wenn sie ebenerdig auf dem Gehweg liegt, würde sich der Krater wahrscheinlich noch in Grenzen halten. Aber ansonsten, wahrscheinlich könnte man sich rundherum umblicken. Man würde nicht eine einzige intakte Fensterscheibe mehr sehen. Ich würde mal sagen, die gesamte Eingangsfassade des Polizeipräsidiums, da die Eingangsfassade, die wäre ja, mindestens zur Hälfte weggerissen, würde ich mal sagen. Wahrscheinlich sogar ein gewisser Anteil der dahinterliegenden Geschossdecken mit eingestürzt. Also das wäre schon geparkte Autos, würden wir wahrscheinlich auch irgendwo dann auf der anderen Seite vom Platz der Luftbrücke wiederfinden.
Aber also krass, weil ich hätte jetzt schon gedacht, so das Feld wird mitgenommen auch.
Und ja, nee, ich überlege auch gerade von der Masse. Wenn wir das jetzt mal, das Tempelhofer Feld ist ja fast relativ rund.
Genau.
Wenn wir das jetzt in die Mitte von dem Tempelhofer Feld legen.
Okay, dann müsst ihr mir mal
nach. Nicht wir, Schatz.
Nee, nicht wir. Aber wir stellen uns das jetzt, oder wir und die Zuhörer stellen uns das jetzt mal vor. Würde das über das Tempelhofer Feld hinausgehen?
Da müsstet ihr mir jetzt mal sagen, wie groß der Durchmesser des Tempelhofer Feldes ist.
Ja, das kann ich nicht.
Schade.
Aber weißt du was?
Also anders.
Das, wenn warte, so, wir ja können googeln. Dir das sagen, ja. Das schneiden wir nachher
was soll
zurecht.
Was soll ich googeln?
Durchmesser vom Tempelhofer Feld.
Einfach mal Entfernungen messen. Ja. Auf Google Maps. Okay.
durchmessen.
Wären wir jetzt alle gut in Mathe gewesen, dann könnten wir uns...
Ich war gut in Mathe, habe aber die Formel dennoch vergessen.
Das glaube ich, dass du gut in Mathe warst, Durchmesser. Vom Umfang
auch den Durchmesser irgendwie berechnen.
Tempelhofer Feld. Also das Tempelhofer ist eine riesige Blablabla. Es hat einen Durchmesser von fast 2 Kilometern und umfasst eine Gesamtfläche von rund 300 Hektar.
Okay,
gut. Also wir haben jetzt das Tempelhofer Feld. Das ist... hat einen Durchmesser von fast 2 Kilometer. Das weiß ich.
Guck an, wie schlau du bist.
Ja, das weiß ich.
Wahnsinn. Das finde ich wirklich beeindruckend, dass du das sogar weißt.
Lass es 300 Hektar sein.
Ja. Und vielleicht ein Umfang von 7 Kilometern.
Vielleicht ein Umfang von 7 Kilometern. Jetzt hat Markus gerade schon gesagt, wir stellen uns jetzt mal vor, bildlich, da liegt in der Mitte des Tempelhofer Felds so eine Weltkriegsbombe.
Gut, ja, bei einem Durchmesser von 2 Kilometern sehr schön. Weil, ja, das sagen diverse Vorschriften, bei Stahlsprengung und wenn eine Bombe explodiert, ist ja ein Stahlmantel mit Sprengstoff drin, ja, dann ist es eine Stahlsprengung, dann braucht man also einen Sicherheitsradius von 1000 Metern. Das heißt, würde sie genau im Mittelpunkt des Tempelhofer Feldes ebenerdig liegen, könnte man wahrscheinlich darüber nachdenken, ob ich mich damit wohlfühlen würde als verantwortlicher Feuerwerker, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht, aber ich sag mal, man könnte es vorschriftentechnisch begründen, dass man sagt, okay, es werden alle Tore in der Umzäunung des Tempelhofer Feldes dicht gemacht. Die Leute können dann am Zaun stehen, zugucken. Wobei ich aber sagen muss,
muss nicht sein.
Muss nicht sein, nein.
Ich würde sagen, das müssen wir auch nicht machen. Aber genau, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie das, wie viel Wumms das hat. Was löst denn, wenn ich jetzt sowas finde in meinem Garten, so eine Weltkriegsbombe, und du kommst.
Ja.
Was machst du denn damit, das, beziehungsweise was würde dafür sorgen, wenn ich da jetzt als Unwissende rangehe, was würde dafür sorgen, dass das Ding hochgeht?
Also reicht das schon so ein Spatenstich, wenn ich die halt buddel?
Nicht, das hängt auch sehr von der Bezünderung, sage ich mal, ab. Die weiß man ja vorher nicht. Das Problem ist halt, es gibt halt Munitionskörper, sowohl bei diesen großkalibrigen Bomben, ja, als auch sehr viel, aber auch bei sehr kleinkalibriger Munition. Ist mal gerade ein Kaliber 2 Zentimeter, so groß wie mein Daumen. Auch da hat man so sehr viele verschiedene Zünder mit einer vorgespannten Zündnadel. Und wenn man jetzt, ich sag mal, so eine Zündnadel hat, die also wo permanent eine Feder hinten, eine Sprungfeder hinten draufdrückt und permanent diese Zündnadel in Richtung der Zündkapsel stechen lassen will, dann muss man dazu sagen, diese Munition verrottet auch nach 80 Jahren im Boden nicht so sehr, dass man sich darauf verlassen könnte oder dass man darauf rechnen könnte, dass im Innern des Zünders alles so verrottet ist, dass diese Feder schon zu Rost, ja, Staub zerfallen ist. Nee, also wenn man sowas mal auseinandernimmt oder auseinandergenommen sieht, dran rumschrauben sollte man natürlich grundsätzlich nicht, dann muss man schon feststellen, dass innen drin, im Innern dieser Munitionskörper, eigentlich egal wie verrottet die außen sind, im Innern sieht eigentlich immer alles noch fabrikneu aus.
Mhm.
Und es ist auch unsere Erfahrung, dass also diese Federn ihre Spannkraft auf über die jahrzehntelange Lagerung nicht oder nicht nennenswert eingebüßt haben. Also das funktioniert alles noch. Das heißt, also man hat immer irgendein Element im Weg, was also dieser Zündnadel im Weg steht, was also verhindert, dass diese Feder die Zündnadel in die Zündkapsel rammen kann. So, und dann, ich sag mal, bei Langzeitzündern, die ja natürlich bei großkalibrigen Fliegerbomben hin und wieder mal verbaut waren, in Oranienburg offensichtlich sehr viel öfter als in Berlin. Also gerade heute werden ja im Nahbereich von Oranienburg wieder 2 Bomben gesprengt.
Heute?
Heute, ja.
Warum sind wir denn nicht live dabei? Das wäre es doch mal gewesen, Marc.
Weil du nicht am Rand des Tempelhofer Feld zusehen sollst.
Ja, das stimmt. Ja.
Oranienburg war das. Aber,
nee, ich meine, weil du nicht zugucken sollst. Das hat er doch gerade gesagt.
Genau, na, vielleicht.
Deswegen sind wir nicht da.
Nee, ganz banal. Ihr seid da örtlich nicht zuständig.
So nämlich.
Sympathisch.
So nämlich. Zuständigkeitskatalog nicht gewährleistet.
Genau. Nee, und da ist es halt so, da hat man halt eben gerade bei diesen Langzeitzündern, die sollten ja nicht bei Aufschlag explodieren, sondern man wollte ja, dass wenn der Luftangriff schon lange vorbei ist, die Gefahr trotzdem aufrechterhalten wird. Und deswegen hat man halt gerne in manche Bomben eben Langzeitzünder eingebaut, die dann eben nach Stunden oder Tagen erst auslösen sollten.
Ach, ich dachte mal, das sind Bomben, die einfach nicht richtig gezündet haben.
Das ist die Masse.
Ah, aber
genau,
okay.
Wie gesagt, es gibt halt Bomben, die sollten bei Aufschlag sofort zünden.
Ja.
Haben sie nicht, Blindgänger.
Ja.
Dann gibt es Bomben, die sollten bei Aufschlag bewusst erstmal nicht zünden, sondern mit einer deutlichen Verzögerung.
Ah.
Und wenn sie das dann bis heute nicht getan haben, natürlich auch ein Blindgänger. Weil also keine Bombe, kein Zünder ließ sich damals auf, ich sag mal, 80 Jahre Lagerzeit einstellen.
Sehr krass, oder?
Ja. Nee, deswegen, da muss man halt.
So gedacht hätten, die mache ich in 80 Jahren fertig.
Genau.
Die Deutschen.
Da mögen wir die bestimmt immer noch nicht.
Ja.
Die Krauts. Ja. Und da gibt's halt eben, ja, da gibt's halt, wie gesagt, dann verschiedenste Elemente, die dann entweder die Zündnadel halt bewusst für eine Verzögerung zurückhalten. Meistens aus Kunststoff, also aus Zelluloid. Und dieses Celluloid.
Ist das auch so, was, wie so ein Zündschiff, den ich auch, wie man es immer bei diesen Handgranaten sieht, die man da erst rauszieht, dass das da auch bei den anderen Bomben drin, dass da irgendwas halt so ein Stäbchen oder irgendwas zwischensteckt?
Also bei den Alliierten war es Tatsache so, dass die, zumindest die Briten und die Amerikaner, die hatten Tatsache im Regelfall nochmal einen Vorstecker, also einen Sicherungsdraht, der war aber dann quasi wie so ein dünnes Stahlseil durch diese kleinen Propeller, die Windräder durchgefädelt und dann im Flugzeug mit dem Karabiner eingeklinkt. Und wenn man das dann ausklinkte, die Bombe, fiel sie runter und der Draht riss sich dabei raus. Dadurch wurden dann die Windradentsicherungen freigegeben. Also sprich, die Bombe fällt jetzt runter, ein paar Kilometer. Und dann fangen also zwei kleine Propeller, also einer am vorderen Kopfzünder, einer am hinteren Heckzünder, die fangen dann an, sich ganz schnell zu drehen. Mhm. Und die fangen dann also an, beim Fallen der Bombe die Zünder zu entsichern oder zu schärfen, je nachdem, was für ein Zündermodell das ist. Und wie gesagt, dann sollten sie dann beim Aufschlag dann explodieren können, diese Bomben, wenn es dann ein einfacher Aufschlagzünder war, außer es war halt ein Langzeitzünder. Und das waren eben die Zünder, die dann halt eine vorgespannte Zündnadel hatten. Und da sind halt, wie gesagt, irgendwelche Kunststoffelemente aus Celluloid im Weg und versperren der Zündnadel den Weg, halten die noch zurück gegen den Druck der Feder. Und die sollten sich dann langsam auflösen, indem man so eine kleine Glasampulle aus Aceton mit in den Zünder eingebaut hat. Und dieser Zünder, diese Acetonampulle, die sollte eben durch eine Spindel, die durch dieses Windrad reingeschraubt wurde in dem Zünderkörper, zerdrückt werden. Und das dann frei werdende Aceton sollte diesen Kunststoff dann innerhalb einer gewissen Frist auflösen. Und dann irgendwann sollte die Zündnadel dann durchbrechen können.
So Wahnsinn, was sich Leute ausgedacht haben.
Genau.
Ja. Also um Menschen halt zu töten, darf man ja auch mal nicht vergessen, ne? Aber okay, jetzt hast du so viel Technisches erzählt über so eine Bombe. Ich bin raus, sage ich euch, wie es ist. Weil meine Frage war ja.
Ja, genau, was passiert, wenn du mit Spaten im Garten dagegen stehst?
Genau, was muss ich falsch machen als Finderin, dass diese Bombe hochgeht in meinem Garten?
Ja, im schlimmsten Falle, also gerade bei diesem vorgespannten Zündsystem müsstest du unter Umständen, wenn du so ein Ding im Garten hast, auch gar nichts falsch machen, weil da ist eigentlich davon auszugehen, die kommen irgendwann halt. Irgendwann, und sei es einfach, dass der Kunststoff einfach bloß natürlichen Alterungsprozessen unterliegt. Kann natürlich sein, dass diese Langzeit ist auch schon mal nachgewiesen worden, indem man so ein Ding mal kriminaltechnisch untersucht hatte vor Jahrzehnten. Es funktioniert mechanisch alles richtig im Zünder. Die Bombe schlägt auf. Irgendwann bricht dann auch mal aus diesem Celluloid die Zündnadel aus, sticht aber aus irgendeinem Grund, weil die Feder so ein bisschen krumm war, also ein Produktionsfehler der Sprungfeder, hat die Feder, also weil sie leicht krumm war, die Zündnadel haarscharf an der Zündkapsel vorbeigestochen. Dann ist das Thema natürlich in dem Sinne durch. Also ich sag mal, da müsste man dann schon, da müsste man das gute Stück dann schon ganz schön malträtieren, sage ich mal, dass die dann nochmal auslöst. Also ich sag mal, wenn du da nicht gerade mit einem Spaten im Garten gräbst, sondern eher mietest dir einen großen Bagger an und der nimmt das Ding an seiner Schaufel voller Wucht. Klar, allein schon durch die, ich sag mal, Deformation des Bombenkörpers, dann, wenn dann der Sprengstoff da drin quasi gequetscht wird, dann kann das natürlich auch auslösen. Aber ansonsten, dann kann sozusagen alles und nichts dazu führen, dass hier einfach explodiert. Aber angenommen, wie gesagt, die Feder steht noch unter Spannung, angenommen, die Zündnadel hat noch nicht angestochen, angenommen, diese Celluloid-Elemente sind immer noch imstande, die Zündnadel zurückzuhalten, aber irgendwann dann halt nicht mehr, wann auch immer dieser Punkt halt ist. Und irgendwann brechen die halt, weil entweder die Acetondämpfe da drin immer noch eingekapselt sind und immer noch ein bisschen darauf einwirken, bloß halt eben in Form von Dämpfen und nicht von der direkten Flüssigkeit oder einfach die ganz normalen natürlichen Alterungsprozesse. Der Weichmacher entschwindet irgendwann aus dem Celluloid. Und irgendwann bricht es dann halt mal durch. Aber das sind so Sachen, ich möchte meinen, dass man so in Deutschland, ich glaube, im Großen und Ganzen geht man davon aus, dass einmal im Jahr irgendwo was von alleine umsetzt, ohne dass das irgendwo menschlich provoziert worden wäre. Ich habe also vor einigen Jahren mal in München irgendwo, glaube ich, stellte man morgens fest, man wanderte irgendwo am Ufer der Isar entlang, aber eher so eine Stadtrandlage, wo es nicht sofort aufgefallen ist. Dann stellte man fest, nanu, gestern war ja noch das Ufer und jetzt gibt es plötzlich nebenan so einen kleinen Teich, der war gestern noch nicht da. Ja, oder irgendwo auch, ich glaube, jetzt auch vor einigen Jahren im Brandenburg, schon irgendwo in irgendeinem Acker, stellt der Bauer plötzlich am Morgen fest, ey, hier ist ein Riesenkrater in meinem Acker. Das sind dann so die Sachen. Also ich sag mal, diese Selbstdetonationen, wo halt einfach irgendein großkalibriger Munitionskörper von alleine auslöste, ohne dass da irgendeiner was falsch gemacht hätte. Also zumindest soweit ich weiß, was mir bekannt ist, waren das bisher Gott sei Dank mal Fälle, wo es dann Gott sei Dank keine Personenschäden gab, weil diese Objekte dann halt Gott sei Dank irgendwo lagen, wo sonst gerade nichts war. Nee, ansonsten bei einer, ich sag mal, normaler Aufschlagzünder, der dann versagt hatte beim Aufschlag, wenn man dem Zünder vielleicht nochmal einen Schlag verpasst, also, aber das weiß man halt vorher nicht, was da für ein Zünder verbaut ist, ja.
Nee, also ich kann nur wirklich sagen, gar nicht.
Nee, ich weiß es nicht, weil du hast jetzt gesagt, okay, jetzt, wir wissen schon mal,
was nicht mit passiert? Dem Spaten draufkloppen.
Nicht mit dem Spaten draufhauen. Ihr kommt dann, ihr seid dann da und dann ist dann Zünder dran. Genau, was wie macht, arbeitet ihr denn vor Ort? Also entschärft ihr das, nehmt ihr das mit und macht das unterwegs?
Nee, unterwegs gerade nicht. Nein. Nee, da gibt es einen Grundsatz.
Ich pack das hier ins Auto.
Na, wie ein Rettungswagen unterwegs. Schnell.
Ja, genau, einer fährt, einer andere arbeitet. Genau,
jetzt habe ich da nicht mit dem Spaten drauf gekloppt und ihr kommt. Was macht ihr?
Ja, oder hast vielleicht mit dem Spaten drauf gekloppt. Egal, wir kommen auf jeden Fall. Was machen wir? Ja, erstmal uns davon vergewissern, was haben wir denn da? Also heißt, wir würden das Ganze dann vorsichtig weiter freilegen, sofern noch erforderlich, bis wir dann irgendwann wissen, was für ein Munitionskörper ist es, was für ein Zünder ist verbaut. Und dann entscheiden wir weiter.
Ach, super.
Das heißt, genau, dann würden wir also, wenn wir mal beim Thema der Bombe bleiben, wie gesagt, also Bomben mit Zündern werden halt nicht transportiert. Da würden wir dann also zusehen, dass wir dann vor Ort, am Fundort, den Zünder da rausmontiert kriegen.
Wie macht ihr das?
Früher wurde das oft händisch gemacht, also mit Werkzeugen, ich sag mal, vereinfacht gesagt, Wasserpumpenzange, teilweise der Zünder rausgeschraubt. Das ist heutzutage eher unüblich. Also unser Standardverfahren ist es, dass wir uns da einer sogenannten Hochdruckwasserschneidanlage bedienen.
Ah.
Das heißt, wir, genau, kennt ihr.
Ja, haben wir.
Genau, hat jeder bei sich, jeder Heimwerker bei sich zu Hause stehen, so ein Ding. Nee, Spaß beiseite, dann bauen wir quasi hinter dem.
Ich kenne nur so einen Gartenkercher, also wo dann so ein bisschen.
Hochdruckreiniger.
Ja, so Hochdruckreiniger. Ähnlich. Im Grunde ist das auch gar nichts groß anderes. Bloß, dass der Wasserstrahl, der dann vorne aus der Düse rauskommt, also diese Düse halten wir auch nicht von Hand, sondern in dem Falle montieren wir dann Gestell hinten am Zünder ran. Oder hinter den Zünder, wo wir dann also eine starke Metallplatte drauf montieren. Diese Metallplatte können wir videoüberwacht aus der Ferne steuern. Dreht die vorwärts, rückwärts, langsam, schnell. Mhm. Und auf dieser Platte montieren wir dann also eine Düse, wo ein Schlauch hinten dran hängt. Oder eigentlich sogar zwei Schläuche. Und dann kommt aus dieser Düse vorne ein ganz, ganz feiner Wasserstrahl raus. Also wirklich, die Düse ist, die hat einen Durchmesser von maximal einem Stecknadelkopf. Also
krass.
Da kommt doch. Die ist sehr fein, diese Düse, und da kommt dann also ein Wasserstrahl raus, der hat dann, weil die Pumpe von einem LKW-Motor angetrieben wird, also da haben wir einen Anhänger, da steht wirklich ein großer, starker LKW-Motor drauf, der nichts anderes macht, als die Wasserpumpe anzutreiben, kommt also ein Wasserstrahl raus, der hat dann einen Druck von 2400 Bar, und über den schon erwähnten zweiten Schlauch, da wird dann noch, ich sag mal, Quarzsand dem Wasser beigemischt, also ein scharfkantiger Sand.
Okay.
Und dieses Abrasivmittel, also dieser hohe Wasserdruck in Verbindung mit dem beigemischten Sand, der fräst jetzt quasi ferngesteuert dann den Stahl um den Zünder drumherum weg.
Ist das so gemacht, damit...
Wie bei der Zahnreinigung, stelle ich mir das gerade vor.
Das dient zu eurer Sicherheit vor allen Dingen auch, genau, ne? Ja, und wo steht ihr da?
Innerhalb des Sperrkreises, aber schon in einem Bereich, wo wir uns dann sicher fühlen. Also sprich, auf der anderen Seite von großen Häusern oder...
Und hattest du so eine Kamera und seht ihr das dann
genau,
alles?
Genau, wir gucken auf dem Monitor, gucken wir dem Ganzen dann zu, ja.
Okay. Und was, also die wird ja dann nicht gesprengt, da wird dieser Zünder dann rausgemacht, ne?
Genau, wenn wir feststellen, einfacher Aufschlagzünder, dann machen wir das auf diesem Wege, genau. Wenn wir feststellen sollten, das wäre eine Langzeitzünderbombe, da geht eigentlich die große Tendenz hin, auch deutschlandweit, dass da als sicherstes Entschärfungsverfahren gilt, dass man die Bombe einfach sprengt. Also heißen, genau, dass da also gar nicht mehr, dass man also zusieht, dass die Verweildauer neben diesem wirklich extrem unberechenbaren Munitionskörper so kurz wie möglich gehalten wird.
Jetzt habe ich das ja in meinem Garten gefunden.
Genau, ja.
Hast da wirst du das jetzt, nicht
jetzt,
sprengen.
Ja, jetzt fände ich das irgendwie richtig kacke, wenn das gesprengt wird bei mir im Garten. Wie machen wir das denn? Ich weiß ja, die Behörde hat kein Geld. Keiner baut mir mein Häuschen dahin. Ja, aber jetzt mal im Ernst. Was ist denn, wenn ich das in meinem Garten finde? Und ihr sagt mir, Kinders, das müssen wir sprengen. Ja. Dann sage ich euch, ihr spinnt
ja. Da würde jetzt der Wasserstrahl kommen.
Ja,
ja, ich fürchte...
Muss umziehen.
Ja, wenn es hart auf hart kommt, könnte das der Fall sein.
Wirklich, ja?
Ja, also ich muss dazu sagen, gerade wenn wir mal auf Berlin gehen, also ich bin seit knapp 7 Jahren dabei, in dieser Zeit hatten wir jetzt keine Langzeitzünderbombe und ich glaube, die letzte, die da vorgefunden wurde, ist auch schon wieder ein paar Jahre davor her. Also wir haben da nicht so die große Problematik, wie es zum Beispiel Oranienburg offensichtlich hat. Und ansonsten würde man vielleicht auch nochmal einen Unterschied machen, ist diese Bombe ganz sanft freigelegt worden oder wurde sie, ich sag mal, grob bewegt, indem man wirklich mit einem Bagger in die Erde griff und plötzlich fiel das Ding aus der Baggerschaufel. Aber ich sag mal, wenn man es ganz dogmatisch macht, eigentlich hat sich ziemlich durchgesetzt, dass bei diesen Langzeitzündern im Grunde die Sprengung als das wahrscheinlichste Entschärfungsverfahren hinauslaufen würde, ja.
Wie schnell geht das dann, dass die gesprengt wird? Wie viel Zeit hätte ich, um meinen Koffer zu packen?
Aus wieder abzubauen.
Ja, ist ja so.
Ich sag mal ungefähr 3 Minuten. Nein, Spaß beiseite. Spaß beiseite.
Naja.
Nee, natürlich, das wäre genauso wie bei jedem anderen Entschärfungseinsatz auch. Also es wird ein Sperrkreis eingerichtet. In Berlin machen wir meistens einen Radius von 500 Metern, je nach örtlichen Verhältnissen. kann auch mal ausgeweitet werden. Und da wird nichts gemacht, bevor nicht irgendwann der Leiter des Einsatzes, im Regelfall der zuständige Abschnittsleiter, uns mitteilt, so, der Sperrkreis ist jetzt menschenleer. Wir haben alle Leute aus den Häusern geräumt. Vorher machen wir da natürlich nichts.
Ja, ja, klar.
Also wir, Personenschäden müssen auf jeden Fall vermieden werden.
Ja, das ist schon klar.
Und das dauert ein paar Stunden erfahrungsgemäß.
Boah, wäre ich sauer, Markus. Überleg mal.
Aber du kannst ja danach wiederkommen.
Ich bin richtig froh, dass ich nicht das Geld habe, um mir ein Haus zu kaufen.
Und auch nie in Oranienburg wohnst.
Und auch nie, genau, und auch nie nach Oranienburg.
Ja, aber ich denke, da muss ich aber mal sagen, Oranienburg, die geben sich zumindest Mühe, dass sie in überschaubarer Zukunft ihr Stadtgebiet freikriegen wollen von den Bomben.
Ja, also ich sag mal, dass da Leute hinziehen.
Ja, ja, also ich sag mal, da kann ich mir schon vorstellen, dass wir das noch erleben, dass man irgendwann sagt, so, ich glaube, wir können es so halbwegs guten Gewissens sagen, Oranienburg ist bombenfrei. Das wird für Berlin wahrscheinlich ein bisschen schwieriger.
Ja, genau, das ist nämlich auch eine Frage.
Ja, aber ich denke mir so, ja, okay, wir haben jetzt dieses Beispiel Gartenhäuschen gefunden, aber ich denke mir so Großbaustellen und sowas, da gehe ich ja dann wirklich ja schon mit einem Kran ran und buddel ja dieses ganze Feld da jetzt erstmal um.
Du musst
als du jetzt deine neue Hecke pflanzen möchtest mit deiner Schaufel.
Im besten Fall lasse ich vorher nochmal, ich bin ja in der Behörde, ein bisschen Kontakte spielen und lasse die Bombenspürhunde da nochmal drüber jagen über mein neues Grundstück.
So Metalldetektor kaufen. Bringt das was?
Da komme ich nämlich gleich drauf, auf dieses Metalldetektoren und heißt das Dektor? Hier, du weißt, Detektor. Und hier dieses komische Metallangeln, was alle da in den sozialen Medien jetzt immer machen. Trotzdem wollte ich gerade vorher mal fragen, weil du hast gesagt, in Berlin wird das schwierig. Wie viele Bomben liegen schätzungsweise hier noch rum?
Das, also ich sag mal, für die, auch so eine kleine Berliner Besonderheit, die Luftbildauswertung,
ja,
wo man also Tatsache versucht, eine Abschätzung zu treffen, wo ist noch mit was zu rechnen, ist also Tatsache mal nicht bei uns angegliedert, sondern bei einer Abteilung der Senatsverwaltung für Mobilität, Verbraucher, Umwelt und Klimaschutz, so heißt das ja, glaube ich, aktuell gerade. Und die machen die Luftbildauswertungen und die gehen, soweit ich weiß, offiziell davon aus, so noch ungefähr 4.500 nicht umgesetzten, großkalibrigen Blindgängern im Berliner Boden.
Na,
das ist aber da. Ich hätte jetzt einen ganz zynischen Spruch, den klemme ich mir jetzt ganz doll.
Also ich denke mal, wann kann sowas passieren, dass wir sowas finden? Neue U-Bahn bauen soll wahrscheinlich ja, am genau, ehesten, wenn wir so in den Untergrund doch irgendwie gehen.
Es kann immer passieren. Oder? Also ich sag mal, ich hatte schon, es war ein spannender mal ein Einsatz. Da hat also der Inhaber einer Gartenlaube wollte einfach nur einen Baumstumpf, hat einen Baum gefällt und wollte dann den Stumpf ausgraben. Hat er also sich um diesen Stumpf drumherum gegraben und jede Wurzel, auf die er stieß, dann durchgehakt. Und dann plötzlich stieß er dabei auf eine Metallspitze, die war vielleicht 10
Magendarm.
Ja, also ich sag mal, diese Spitze war dann vielleicht 10 Zentimeter unter der Grasnarbe. Also einmal mit dem Spaten kräftig reingehackt, hätte man diese Bombenspitze erwischt, ja. Die war wieder ein paar Zentimeter unter dem Gras und es war eine 10-Zentner-Bombe.
Ein Urlaub, wenn ich meinen Garten lass ich umbauen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich Urlaub so lange. Ich brauche keinen Garten
mehr. Wer ist denn dran schuld? Hast du dann den Gärtner getötet? Ist das Fahrlässigkeit? Ist ja auch egal.
Aber das meinte ich ja so vorhin. Reicht es, wenn ich da mit dem Spaten irgendwo mir jetzt ein neues Blumenbeet machen will und ich ganz unvorsichtig
und
hau ich da irgendwo drauf?
Und 4.500, so groß ist Berlin ja jetzt auch nicht.
Welcher Stadtteil ist der gefährdetste?
Ja, genau. Ich will bald umziehen, Sebastian. Du musst mir jetzt sagen, wo ich hinziehen kann.
Nee, ich fürchte, dazu bin ich der Falsche.
Da musst du mir die Kontakte geben.
Müssen wir
mal
eine Anfrage beim Senat anstellen.
Senatsverwaltung.
Wir haben ja noch ein paar Folgen offen.
Ja, die Senatsverwaltung könnte da vielleicht Auskunft geben.
Aber gibt es kein Verfahren, wenn jetzt zum Beispiel neue Häuser oder neue, was auch immer gebaut werden, dass man mal guckt, liegt hier, also man muss doch mal gucken, liegt hier noch irgendwo eine Bombe?
Ja, wahrscheinlich, ob der Boden
da gibt es Verfahren. Das ist also Tatsache so. In Hamburg ist es schon lange so, dass man einfach keinen Bauantrag genehmigt bekommt, ohne dass man vorher von einer gewerblichen Kampfmittelräumfirma, die also gewerblich gezielt Munition suchen darf, eine Kampfmittelfreigabebescheinigung erhält. Das war in Hamburg lange so. In Hamburg ist es, soweit ich weiß, so, dass da hängt es immer davon ab, wie die Gegend, in der man bauen will, eingestuft ist. Gibt es grüne Gegenden, gelbe, rote, also wie bei einer Ampel eben. Und zumindest in den roten Zonen wird das also ganz genauso sein, dass man da so mindestens eine Kampfmittelfreigabebescheinigung einer Firma braucht. Vielleicht kriegt man auch gar nicht mal einen Bauantrag. Ich weiß jetzt nicht,
was ich muss.
Aber
auch
in dieser.
Ja, aber schön für Hamburg auch, ne? Ja. Ich will halt nicht nach Hamburg.
Also ganz billig wird das natürlich nicht, ja, so eine Firma zu beauftragen. Nee, und gut, auf jeden Fall. In Berlin ist es also tatsächlich jetzt seit kurzem so, da wurde also die sogenannte Kampfmittelverordnung erlassen. Also besser gesagt, nein, erlassen wurde so 2018, die ist jetzt vor kurzem geändert worden. Da ist es also so, dass die Senatsverwaltung also Tatsache guckt, in welchen Gegenden mit einer besonderen Belastung zu rechnen ist. Und da kann es dann durchaus sein, dass man die Auflage gemacht wird, wenn man da bauen will, dass da vorher eine Firma mit hinzugezogen werden muss. Die also die Baumaßnahmen, entweder müssen sie das Grundstück vorher sondieren, also vorher gucken, bevor richtig losgelegt wird, ist damit was zu rechnen oder schlummert da was an der Erde? Teilweise läuft das baubegleitend, dass also quasi wirklich der Bagger greift rein und da steht ein Feuerwerk, also ein Mensch aus der Privatwirtschaft, der aber genauso ausgebildet wie ich, direkt daneben und guckt, was da so im Boden schlummert und oder auch nicht. Und in manchen Fällen, ich sag mal gerade zur Thematik Feuerlöschteiche, sage ich jetzt mal, da schreibt also auch zum Beispiel die Senatsverwaltung sämtliche Grundstückseigentümer Berlins an, von denen sie also herausgefunden haben, dass die also irgendwie so einen ehemaligen Feuerlöschteich auf ihrem Grundstück haben und Teile davon. Weil gerade in diesen alten Löschteichen wurde gerne nach Kriegsende die Munition reingeschmissen, aus dem Blick, aus dem Sinn.
Ja. Klar.
Ja, trifft natürlich auch auf sämtliche Berliner Gewässer zu, muss man dazu sagen.
Logisch.
Und dass man denen zumindest schon mal Kenntnis darüber gibt, ihr habt da eine Fläche in eurer auf eurem Grundstück, da ist ein erhöhtes Risiko, da dürft ihr pauschal keinen Bodeneingriff durchführen. Also
kann ich nie wieder schwimmen gehen.
Habe ich auch gerade gedacht. Ich kann hier auch nie wieder entspannt durch die Gegend gehen. Boah, ich finde das richtig krass, 4.500 Mal.
Ja, aber deswegen, weil ich stelle mir das gerade so vor, ja, irgendwie alte Gebäude, die wieder restauriert wurden, wo die wahrscheinlich dann irgendwo durchgegangen sind und da vielleicht irgendwo liegen.
Ist
Löcher, die dann vielleicht überbaut worden
ja,
sind.
Ja, ja, klar. Und auch ja, vielleicht, so, genau, ja, weil die einfach zu tief gefallen sind. Man weiß ja auch nicht, wie sich die Begebenheiten dann geändert haben und sowas, ne?
Also ja, natürlich auch durch die ganzen Aufräumarbeiten. Vielleicht ja, wieder zugeschüttet irgendwas und weiter.
Hey,
weiter
auch geht, super, ne? Krass.
Das, ja, krass. Ja.
Okay, also jetzt sind wir dabei. Jetzt haben wir schon gesagt, wie viele Bomben es hier gibt. Wie findet man denn so eine Bombe, wenn ich jetzt nicht als Hobbygärtnerin gerade meinen Baumstumpf ausgraben möchte? Du hast gerade schon mal gesagt, mit einer mit einem Detaildetektor, so heißt ja, das Wort.
Du hast auch Sonden in den Raum
geworfen.
Genau,
du hast Sonden ja, gerade in den Raum.
Detaildetektor, Sonde ist im Grunde.
Achso, das ist das selbe.
Synonym. Okay. Genau, es gibt verschiedene Arten von Sonden oder Detektoren. Gibt also, mit der Hobbysucher unterwegs ist, das klassische, ich sag mal, Minensuchgerät, also eine aktive Sonde, die ein eigenes Magnetfeld erzeugt, mit so einem runden Teller, schwingt ja, man am Arm über dem Boden.
Gibt's das noch?
Ja, klar, das gibt's noch, die Technik. Krass. Ja, und ich sag mal, gewerbliche Firmen, die wollen aber eher in die Tiefe gehen, die wollen ja wirklich da auch ausschließen, dass auch in größeren Tiefen, da sind auch, ich sag mal, Tiefenlagen 5-7 Meter hier vorstellbar im Berliner Boden, das also
so
größere Sachen.
So tief?
Ja.
Ja, ja. Ich will hier nicht mehr leben.
Da liegt natürlich nicht die Masse der Bombenblindgänger, aber ich sag mal, also meine Erfahrung auch irgendwo wird bis ganz kurz unter der Erdoberfläche, hatte ich schon mehrfach, bis hin zu wirklich vielleicht so 3 Meter Tiefe. So in dieser Tiefenlage würde ich sagen, liegen die meisten dieser großen Objekte, aber es geht halt ein paar Meter tiefer. Ja, und da ist es dann halt so, dann werden halt andere Sonden verwendet, die messen dann halt rein passiv das Störungen des Erdmagnetfeldes. Sind entsprechend teurer, die Geräte. Damit ist also grundsätzlich kein Hobbysucher mehr unterwegs. Und damit kann man auch größere Objekte dann in einiger Tiefe ermitteln, sage ich jetzt mal. Wobei, wenn man es richtig professionell macht, diese Firmen, die fangen ja also an, ein ziemlich dichtes Bohrraster über eine Fläche zu legen. Da bohren die also richtig tiefe Löcher, ich glaube im Regelfall so 7 bis 10 Meter tief, schieben da Kunststoffrohre rein, lassen die Sonde in das Rohr rein.
Ah, okay.
Und also wenn man manchmal irgendwelche Flächen hat, wo wirklich dicht an dicht lauter Löcher gebohrt wurden, ja, schlimmer als mit Schweizer Käse.
Ich habe sowas wirklich schon mal gesehen und dann habe ich immer gedacht, da wären Bäume gepflanzt oder sowas, weil dann waren wirklich diese Plastorohre haben da so rausgeguckt. Die haben mal gedacht, die pflanzen da jetzt gleich wieder irgendwas. Das ist für so Metallsonden gedacht.
Das könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Kampfmittelbäumenmaßnahme gewesen sein, ja. Genau.
Hattest du als Jugendlicher auch einen Metalldetektor?
Ja, das wollte ich dir auch gerade fragen.
Nein, nee, ich war niemals einer. Nee, ich war keiner dieser Sondengänger. Wenn ich was gefunden habe, ich habe einiges gefunden. Es war wirklich immer unverhofft. Ach, okay.
Gleich den Kelch
mal gut. Wieder die Arbeiten einstellen.
Polizei es ist so rufen. Krass, ich habe häufig unverhofft was gefunden. Ich war ein Kind der 90er, ja? Ich habe viel draußen gespielt in meinem Leben. Du bist ein Kind sogar von Usedom. Von Usedom. Ja, also da, ich komme ja aus dem Westen. Da war natürlich auch Krieg, aber wenn du da bei deinen Bombengebieten da warst, ich habe noch nicht mal 50 Pfennig irgendwo gefunden damals. Ich habe noch nie Munition oder sonst was gefunden. Ich musste ja schon wie so eine Blindschleiche auf den Boden gucken, als ich mir mal als Erinnerung so eine Hülse von meinem ersten Schießen
mir. Das einzige NS-Abzeichen habe ich mal irgendwo gefunden.
Ein was?
NS-Abzeichen.
Hast du wirklich
das mal
gefunden?
Das war mal gefunden, aber keine Bombe.
Wo hast du das denn gefunden?
Irgendwo im Wald.
Wirklich? Ja. Vergraben?
Ja, so, ich habe da jetzt nicht rumgebuddelt.
Ja, deswegen frage ich ja.
Es war halt einfach da.
also ich mal.
Ja. Inga am Baum oder was?
Nein, das lag irgendwo auf dem Boden.
Krass.
Also Wildschweine wühlen ja auch recht viel um, sage ich
Stimmt,
mal.
Hast
ja,
recht.
Und da kommen halt auch immer wieder mal, gerade von Brandbomben. Also wenn wir in die Berliner Wälder so gehen, da kommen halt recht viele Phosphorbrandbomben, Stabbrandbomben auch aus dem Boden. Die haben einfach Wildschweine irgendwo freigegraben. Weil das waren halt, ich sag mal, kleinkalibrige Brandbomben, die drangen halt nicht so tief ins Erdreich ein. Die sind immer recht oberflächennah verblieben.
Aber wie findet man als Kind denn Munition?
Ja, also in meinem Falle, was wird die Denkmalpflege? Wenn irgendwo, wenn es hieß, okay, da sind Reste einer Mauer, die wollen wir wieder hochmauern oder sichern. Okay. Und da ist einfach jetzt Schutz, Sand draufgerutscht,
ja, okay,
muss weggegraben
Fair
werden.
Enough. Ja. Okay. So, nächstes Thema. Ich hab hier einen Plan im Kopf. Metallsonden haben wir abgearbeitet. Jetzt gibt's einen Trend. Also ich weiß nicht, ob ich auch schon wieder late to the party bin, aber ich habe mal eine Zeit lang beobachtet in den sozialen Medien, dass irgendwelche Menschen mit Metall, also Metallangeln machen. Und da war, da gab es auch mal so einen Clip, der ist viral gegangen. Ich guck mal, wie ich sprechen kann, wie die jungen Leute. wo auch hier irgendwelche Hansel auch was aus der Spree gezogen haben. Sagt ihr das was?
Also, ja, wenn,
häufiger ich, wahrscheinlich.
Ja, ne? Ja. Irgendein Video kenne ich auch zumindest, ja.
Da kommen Kollegen von uns, aber die sind
Ist das der Kollege, der ausrutscht und dann den Berg runterrutscht?
Ja, das weiß ich nicht.
Ach so, ja, da kenne ich ein
das
Video
meinte,
zu.
Mein,
du musst
mein,
lachen, warst du das?
Nee, ich bin tatsächlich auf mehreren dieser Videos zu sehen. Ja. Wenn man mich gut kennt, im Hintergrund, in der Ferne, erkennt man mich.
Na, die werden wir jetzt alle verlinken in den Augen.
Je nachdem, oft natürlich irgendwie verpixelt oder eben mit irgendeinem Motiv, sage ich mal, unkenntlich gemacht.
Ja.
Nicht auf eigene Wunsch, das machen die automatisch meistens, die das Ganze dann filmen, die besonders regen Magnetangler, sage ich mal, mit ihren eigenen YouTube-Kanälen. Und da hatte ich schon einige Einsätze mit denen, klar.
Okay.
Also ist immer die so am häufigsten was finden, die mehr mittlerweile kennt man sich auch so halbwegs persönlich. Also man erkennt sich.
Was ziehen die denn da aus der Spree raus? Was ist das denn alles?
Also ich war insgesamt so alles mögliche natürlich. Also überwiegend keine Munition, sondern irgendwelche, weggeschmissenen Verkehrsschilder, Fahrräder, Elektroroller, was auch immer. Was ja ganz schön ist, wenn es nicht mehr im Wasser liegt. Und wenn es dann mal Munition ist, also ich musste feststellen, Wurfgranaten oder moderneren Sprachgebrauch der Bundeswehr eher Mörsergranaten. Das ist so mein Eindruck, ist so das, was in den Berliner Gewässern so mit am häufigsten durch Magnetangler rausgezogen wird. Es gibt ja sogar auch Firmen, die richtig aber auch in den Gewässern gewerblich Kampfmittel räumen. Also da kommt auch alles raus. Also was ich auch feststellen musste, sehr viel Munition des Ersten Weltkrieges sogar. Weil ich sag mal, offensichtlich hat im Ersten Weltkrieg jeder Kriegsteilnehmer sich irgendein Souvenir mit nach Hause genommen, sich in die Wohnzimmervitrine gestellt. Dann kam irgendwann der Zweite Weltkrieg und als der dann zu Ende ging, wollte man wahrscheinlich nicht von den Russen mit einer Granatensammlung in der Wohnzimmerschrankwand erwischt werden.
Komisch.
Dann wanderte das ganze Zeug. Man war der Sachen aus welchen Gründen auch immer überdrüssig und dann wanderte das ganze Zeug des Ersten Weltkrieges dann nach dem Zweiten Weltkrieg in die Berliner Gewässer.
Okay, würdest du denn Personen raten, Metallangeln zu machen?
Natürlich würde ich es ihnen nicht raten. Nein.
Ja. Wollen wir kein neues Hobby anfangen,
Marco? Unbedingt, aber Metalldetektor kannst du dir.
Weil ich kenne uns schon mal, wir machen das einmal.
Kaufst du dir einen Metalldetektor
jetzt? Ich habe keinen Garten, Markus. Bei mir,
ja, noch nicht.
Mein Partner hat jetzt Kräuter auf dem Balkon angepflanzt. Davon distanziere ich mich schon. Da fange ich nicht an, einen Garten jetzt aufzumachen. Ich habe letztens einen Ableger von einer Kollegin für mein Büro bekommen in einem Topf. Zwei Wochen später kam sie rein, hat gesagt, ob ich irgendwie völlig einen an der Waffel hätte. Den hat sie dann gerettet und bei sich wieder reingestellt.
Aber ich habe einen Kumpel, der ist auch irgendwo in Spandau immer unterwegs oder da irgendwo auf so einer Insel und der hat so eine Kleingartenanlage.
Spandau ist so eine Insel, oder?
Nein, irgendwo da auf
Ach so
einer Insel.
Okay.
Und den kaufe ich jetzt Metalldetektor, glaube ich, zum Geburtstag. Bevor der da weiterhin unbemerkt buddelt.
Okay.
Ja.
Also meinst du aus Sicherheitsgründen?
Aus Sicherheitsgründen.
Damit er vorher weiß, ob er sich in Gefahr begibt, wenn er, ich sag mal, sein Blumenbeet anlegt im Garten.
Ja, genau, deshalb.
Ja, da muss ich dazu sagen, mit so einem Metalldetektor muss man auch umgehen können. Also man muss auch die Signale, die es liefert, auch richtig interpretieren können.
Der piept ganz doll.
Ja, nee, also theoretisch auf seinem eigenen Grundstück dürfte er natürlich mit Metalldetektor grundsätzlich gucken, ob da was piept, ja. Ansonsten die gezielte Suche nach Kampfmitteln ist natürlich verboten. Also
warum?
Naja, ich sag mal, das ganze Themenfeld der Kampfmittelbeseitigung wird tatsächlich geregelt im Sprengstoffgesetz.
Mhm.
Und da sind, ich sag mal, Tätigkeiten, aufsuchen, freilegen, bergen, beseitigen und so weiter. Also alles, was damit irgendwie zu tun hat, eben auch schon das Aufsuchen, zählt dann schon als eine Maßnahme der Kampfmittelbeseitigung oder Bergung.
Ach so.
Und,
aber bloß bewusste, wenn du in deinem Garten.
Das ist alles auch im Sprengstoffgesetz geregelt. Das heißt, wenn man sich gezielt auf die Suche nach Munition begibt, begibt man sich also rechtlich auf definitiv sehr dünnes Eis. Parallel gibt es auch noch eine Kampfmittelverordnung, die das Ganze dann eben auch nochmal parallel zum Sprengstoffrecht dann auf Landesebene als Ordnungswidrigkeit nochmal klassifiziert, wenn man eben mit auch nur Munitionsteilen des Zweiten Weltkrieges oder mit Munitionsteilen, sage ich mal, egal von wann die sind, irgendwie rumhantiert. Also so eigentlich bleibt einem nichts anderes übrig, als einfach zu sagen, ich lasse die Finger davon. Egal, ob noch Sprengstoff drin enthalten ist oder nicht, oder auch egal, ob mal Sprengstoff drin enthalten war oder nicht. Also ist ja nicht in jedem Munitionskörper auch Sprengstoff drin gewesen, muss man dazu sagen. Und ja, also ist ein, ich kann es menschlich nachvollziehen, wenn Leute, sage ich mal, ein Magnet ins Wasser werfen oder mit der Sonde durch den Wald rennen und sich freuen, wenn es piept und dann neugierig sind, was ist es denn jetzt? Stelle ich mir so ein bisschen so ähnlich wie normales Angeln vor. Ich meine, man wirft da einen Haken rein mit einem Köder dran, eine Pose, die auf dem Wasser schwimmt und plötzlich wird die Pose unter Wasser gezogen oder irgendwas ruppelt dran. Ist man als Angler, glaube ich, auch gespannt. Oh, hoffentlich hat was gebissen. Hat was gebissen? Wenn ja, was hat gebissen? Was ziehe ich da gleich raus? Also so wird, ich kann mich da menschlich durchaus reinversetzen, wenn Leute diesen Hobbys frönen, aber es ist halt ja, schwer, das Ganze, sag ich mal, rechtlich sauber zu praktizieren, weil das
angeln,
eigene...
Geht angeln, Leute, wenn ihr gerne
genau.
angeln.
Und, ich dachte auch gerade so, ich bin vor der Insel, aber angeln habe ich immer gehasst.
Ja.
Und vor allen Dingen, sage ich mal, Gefahr ist halt immer irgendwie mit verbunden, weil ich sag mal, wir haben jetzt uns immer über Bomben unterhalten. Was passiert, wenn ich mit einem Spaten eine Bombe anhacke? Ich würde mal sagen, selbst wenn die einen Langzeitzünder hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die mir um die Ohren fliegt, geringer, als wenn ich... exorbitant höhere Wahrscheinlichkeit, ich hacke mit meinem Spaten keine große Bombe an, sondern tatsächlich eine 2 cm Sprenggranate oder eine alte Handgranate. Die haben also auch häufig vorgespannte Zünden. Eben, die gibt's ja auch noch und die machen halt den exorbitant größeren Teil unserer Arbeit aus. Und ich sag mal, ja.
Krieg ist scheiße. Man kann es immer wieder nur sagen. Krieg ist scheiße. Nervt auch noch 80 Jahre später dieser Zweite Weltkrieg. Mhm. So kacke war der Zweite Weltkrieg. Oh.
Aber ja. Aber der erste war ganz schön, ne?
Nein, der erste war auch scheiße. Aber also der Zweite Weltkrieg, der hat ja im Ganzen mit all dem, was er so mit sich gebracht hat, hat es ja nochmal alles getoppt. Aber,
ja, der war nochmal eine Nummer für sich.
Ja, der war nochmal eine Nummer für sich. Egal, aber...
Also ich weiß einfach, ich möchte sowas nicht in meinem Garten finden.
Ich will es auch nicht.
Und wenn ich sowas finde, dann weiß ich, ich bin jetzt in guten Händen.
Weil Sebastian da ist.
Weil Sebastian
kommt.
Das ist
auch schon wieder ein Vorteil. Das ist schon wieder ein Kontakt, den wir hier über den Podcast jetzt haben.
Ich weiß, wenn ich sowas finde, das Erste, Sebastian, was ich mache, nein, die 110 anrufen, schon mal meine Tasche packen, weil Sebastian mich jetzt erstmal fortschicken wird. und dann werde ich wiederkommen irgendwann.
Hoffe ich. Außer es ist eine Langzeitbombe. Dann kann es auch sein, dass du vielleicht auch noch ein paar mehr Kisten packen musst.
Ja, oder bevor ich ein Haus baue, eventuell rufe ich auch Sebastian an.
Immer Sebastian.
Nee, da, gut, ich könnte dir dann den Kontakt zur Senatsverwaltung vermitteln, so, bei wem du dich dann erkundigen könntest.
Kurze Dienstwege finde ich immer gut. Ja,
aber das findet man auch ganz schnell bei Google raus.
Sebastian, jetzt hast du, eine Frage habe ich noch, bevor wir jetzt mal hier unsere explosive Unterhaltung mal zum Ende bringen. Jetzt bist du ja von der Polizei, du bist ja Polizist, wir sind Kollegen, wir
dann drei. Ich habe hier eine Dienstwaffe dabei,
Achso, guck mal, das habe ich gar nicht gesehen.
Ja. Das Projekt einfach nur so.
Achso, das, ach, guck, habe ich gerade, ich interessiere mich für das, was gesagt wird, nicht für
das
Optik.
Gesprochene Wort.
Genau, jetzt bist du von der Polizei, wie ist denn das in anderen Bundesländern? Ist das auch an eine Polizei angegliedert?
Also in vielen Fällen ja, also ich sag mal, in Brandenburg ist es, glaube ich, beim Zentraldienst der Polizei oder so heißt das angegliedert. Aber
weil du auch viel von Privatunternehmen gerade gesprochen hast, deswegen hat mich das interessiert noch.
Es gibt also viele private Firmen, die halt die Befugnis haben, nach Munition zu suchen. Die kann man als Privatmensch beauftragen.
Ja.
Oder, um zurück zur Senatsverwaltung mal kurz zu kommen, und Baustellen, Großbaustellen. Also wenn irgendwo ein öffentliches Bauvorhaben ist, dann beauftragt natürlich diese Senatsverwaltung Kampfmittelräumfirmen, also Thema U-Bahn-Bau, das sind ja öffentliche Bauvorhaben. Und dann wäre natürlich dann über die Senatsverwaltung dann diese Firmen beauftragt, dass die das Ganze dann begleiten. Aber ansonsten, oh mein Gott, das war gar nicht die beste
Landes,
Idee.
Genau.
Also parallel zu den privaten Firmen, wie gesagt, gibt es ja die staatlichen Kampfmittelbeseitigungsdienste. So heißen diese Privatfirmen dürfen eigentlich nichts anderes als eben aufsuchen, freilegen, bergen auf der Räumstelle, wo sie beauftragt wurden. Und das, was sie dann gefunden haben, dürfen sie auch erstmal für den Rest der Arbeitswoche auf ihrer Räumstelle dazwischen lagern oder erstmal zum Abtransport für uns bereithalten. Müssen uns dann anrufen und wir sind dann die einzigen, also die staatlichen Beseitigungsdienste sind die einzigen, die dann vor Ort die Sachen mitnehmen dürfen. Also die das Ganze dann quasi verbringen dürfen woanders hin und die das Ganze auch vernichten dürfen. Also zum Beispiel die Sprengung vor Ort. Mhm. Also zum Beispiel letztes Jahr hatten wir, habe ich mal geguckt, wenn ich mich nicht erzählt habe, in 30 Einsätzen irgendwo im Berliner Stadtgebiet Munition gesprengt.
Krass.
Ja, ist gar nicht so selten. Wobei ich glaube, ein Jahr davor waren es sogar 90 Fällen. Also das kann mal ganz schön schwanken. Aber so ein paar Dutzend Sprengungen haben wir jedes Jahr im Jahr im Stadtgebiet. Also nicht mal bei uns auf dem Sprengplatz, sondern wirklich irgendwo am Fundort.
Habt ihr da viele Gaffer immer?
Nö, im Regelfall eher nicht. Mhm. Ich muss dazu sagen, die meisten Sachen, die gefunden werden, sind einfach kleinkalibriger Natur. Und die meisten Sachen, die wir sprengen, sind es halt eben auch. Und ich sag mal, wenn wir dann so ein 2-Zentimeter-Geschoss mit vorgespannter Zündnadel oder eine Handgranate mit einer vorgespannten Zündnadel, wenn wir sowas eingraben, wir sprengen es ja nicht oberflächlich, wir graben das richtig ein, mhm, in ein Loch, viel Sand drauf, bisschen Sprengstoff dran, dann ist das eine total unspektakuläre Sache.
Also ach so, davon, ihr grabt es ein, da kommt dann nochmal Sprengstoff dran, damit das Ding auch wirklich hochgeht. Genau. Ja klar, wie soll es auch sonst hochgehen? Das ist logisch. Ist ja nicht wie bei meinem Knallteufel, dass ich den anzünde und dann geht's weg. Ja. Aber also sagst du, es werden viel mehr kleine Kaliber gefunden in Berlin als große Kaliber?
Ja, also der Kleinkram, der ist quantitativ natürlich wesentlich stärker vertreten, ja.
Weißt du, was mein Algorithmus wird wieder völlig kaputt sein? Weil wenn ich nachher nach Hause gehe, dann lege ich mich auf die Couch, mache mir einen Eiskaffee und dann
google
ich...
Keine Buckelwale?
Nee, heute gibt es keine Buckelwale, weil heute gibt es nämlich Bomben. Heute gucke ich mir das mal an, das interessiert mich dann immer sowas. Ich möchte mir das nochmal angucken, wie die so eingegraben gefunden. Ja,
irgendwann ist SEK bei dir voll.
Ja, ich hoffe nicht. Aber du weißt ja, was ich meine. Mich interessiert das dann immer und ich muss dann immer nachdenken.
Muss mich da auch erstmal schlau machen.
Ja, ich finde das immer ganz spannend. Und dann meine ich ja, dann, wenn man mein Handy dann öffnet, dann denkt man sich, Alter, was ist mit ihr? Wofür interessiert sie sich? Nichts gegen dein Hobby.
Nein.
Aber gegen deine Dienststelle. Mhm. Aber das ist wirklich, weil dann wenn wir hier so Gäste haben, die so eine spezielle Dienststelle haben, dann merke ich das auch, weil Handys hören ja gefühlt immer zu, dass mein Algorithmus dann völlig absurd ist und mir auch so komische Dinge. Letztens, als unsere Richterin hier waren, wurden mir auch viele Familiengerichte vorgeschlagen. Das war ganz witzig. Aber ja. Mann, Sebastian, also das, ich wusste nicht, ich habe gedacht, ihr seid eins mit den USB-C. Wie heißen sie?
Die Entschärfern, ja. Genau, also wir sind Feuerwerker, die sind Entschärfer.
Ja.
Wir entschärfen zwar auch Dinge, aber wir nennen das halt also historisch Feuerwerker.
Teilt ihr euch den Sprengplatz?
Offiziell ist das unsere Liegenschaft, aber die haben
die nutzen ihn mit,
ja. Also die haben keinen eigenen Sprengplatz, nein, klar. Also das ist der Sprengplatz der Berliner Polizei. Und jede Dienststelle, auch andere Dienststellen teilweise, die halt irgendwie ein Bedürfnis haben, jetzt mal da mal was mit Sprengstoff was zu arbeiten, sag ich mal, die kommen halt zu uns, ja.
Das ist auch das Feuerwerk, der Platz da, oder? Ich hatte sowas irgendwann nur mal auf unserem Instagram-Kanal gesehen, dass alle Feuerwerkssachen ja koordiniert gesprengt worden sind.
Ach, stimmt.
Ja, also wenn wir mal, genau, also ich sag mal, beschlagnahmte Pyrotechnik, da sind wir auch die Asservatenstelle für, muss man dazu sagen. Wir sind auch macht fast mehr Arbeit als die
Kampfmittelbeseitigung. Das wollte ich gerade sagen, das wusste ich gar nicht, dass das auch noch bei euch angegliedert ist, weil das hätte ich nämlich jetzt gefragt, wo sitzt ihr und wie sieht eigentlich so dein Tag aus von 8 bis 16:30?
Ja, also mein konkreter Tag, also generell sind wir halt so organisiert, dass ich sage mal, man besetzt ungefähr eine Woche lang den Einsatzwagen.
Wie viele seid ihr auf der Dienststelle?
Wir sind so um die 20 Mann gerade.
Ah, okay. Genau. Und auch Frauen?
Unsere Chefin ist eine Frau, genau.
Geil, das finde ich gut.
Ja, ja. Nee, und davon haben wir momentan 8 ausgebildete Feuerwerker.
Mhm.
Betäusche ich mich gerade nicht. Und ich bin halt einer davon. Und dann fährt man halt erstmal eine Woche lang jeden Einsatz, der da kommt.
Mhm.
Während der Dienstzeit, in der Rufbereitschaft danach auch. Also man ist da wirklich 7 Tage lang, 24/7 für diese Sachen zuständig.
Weil das hätte ich nämlich auch noch gefragt. Weil jetzt hast du gesagt, zu Bürozeiten hast du mal am Anfang gesagt. Hab ich gesagt, was ist denn, wenn ich um 17:30 eine Bombe bei mir im Garten finde?
Dann
dann erreiche ich dich ja wahrscheinlich trotzdem, ne?
Ja, na klar.
Auch wenn du schon zu Hause bist.
Genau, das heißt dann kommt wie immer der Funkwagen zum Ort.
Ja, ja, klar.
Und dann muss der Funkwagenbus halt mal vielleicht ein bisschen länger auf uns warten.
Ja, ja, okay. Genau,
weil wir dann halt nicht vom Sprengplatz aus losfahren, sondern eben von da, wo wir wohnen.
Ach so, also eure Liegenschaft ist auch der Sprengplatz, also dort ist auch euer Büro.
Genau, mein Büro ist da, der Spind mit der Uniform, alles. Also
krass, okay.
Dort ist unsere tägliche Dienstaufnahme auf dem Sprengplatz.
Noch eine Frage, weil man weiß nie, unsere ZuhörerInnen, vielleicht ist jetzt die ein oder der eine an UAI dabei, der sagt, das ist meine Dienststelle.
Ja.
Jetzt du bist ein Schubo.
Ja, genau.
Habt ihr auch Kripos?
Unsere Chefin. Und ihr Stellvertreter, ja.
Macherin. Finde ich geil. Ist doch gut.
Aber also, wie kommt man zu euch?
Ja, genau.
Interessenbekundung ohne verheirateten Partner.
Genau,
Partner, der das erlaubt.
Also aktuell ist es so, dass wir tatsächlich Personal suchen. Also man könnte theoretisch, also man muss halt, klar, man muss Polizist sein in Berlin. Also ich sag mal, genau, man muss also richtig Vollzugspolizist sein. Und dann könnte sich theoretisch jeder Kollege aktuell zumindest bei uns melden. Also kann man sowieso immer machen.
Probezeit rotieren, ne?
Ich muss gestehen, ich höre das Wort gerade zum ersten Mal.
Hattest du keine Probezeit? Warst du sofort Beamter auf Lebzeit nach deinem Studium?
Nee, ach so, damals hieß es noch ZA.
Ist bei uns auch ja, so, aber das wird nämlich
dürfen nicht,
das
nicht mehr
dürfen
sagen.
Wir nicht mehr sagen, weil so heißt es nicht mehr.
Okay, bei mir hieß es damals
okay,
auch so.
Okay, ZA?
Na, BAL-Start, das wäre schon schön, glaube ich.
Okay, ja. Einfach so für die Gesundheit.
Ja, na, wenn du hast jetzt deine 20 Sekunden Zeit für die Werbetrommel.
Ja. Nee, ansonsten, man kann unsere Dienststelle jederzeit kontaktieren und, ich sag mal, Interesse an einer Mitarbeit bekunden und dann da alles weiter mit unserer Chefin, sage ich mal, abklären.
Cool.
Und dann läuft es momentan so, dass wir, dann haben wir gerade ein paar Kollegen, sage ich mal, die jetzt nacheinander hospitieren, im Regelfall einen Monat. Und dann, wenn man dann feststellt, wir haben A, den Personalbedarf noch und wenn man feststellt, das passt dann beidseitig, muss man dann darauf hoffen, dass ein der eigene Bereich auch gehen lässt, das LKA, die Direktion, wie auch immer halt. Und da mussten wir feststellen, das sieht ein bisschen schwierig aus. Also ich sag mal, momentan verwalten wir, sag ich mal, alle, wo ist den Mangel in dieser Stadt. Ja. Und deswegen, dass wir so Personal dazu kriegen, das größte Hindernis ist Tatsache schon eher, dass Tatsache Leute, die zu uns wollen, man lässt sie einfach nicht gehen, lässt sie nicht mal hospitieren.
Ach krass.
Das ist ein bisschen das größte Problem. Okay. Weil man einfach sagt, die sind jetzt einfach bei uns gerade unabkömmlich. Wir können keinen gehen lassen.
Hm.
Das hat also schon einige, ich sag mal, Interessenten, wie soll ich sagen, von uns ferngehalten.
Halten wir fest.
Ja, willst du einen Monat hospitieren?
Nein, überhaupt nicht. Aber nicht, weil ich es nicht, also es ist einfach nichts für mich. Aber ich finde das total gut, dass es Leute gibt, die das machen mal wieder, weil ich würde es nicht machen. Ich finde es zu gefährlich. Aber ich finde es auch spannend. Also, weil das sind für mich so Dinge. Also A, finde ich Krieg ganz doll scheiße. Nicht, dass ich jetzt sage, dass du Krieg toll findest, ne? Aber ich finde so, ich habe einfach extremeres. Ich würde auch sowas nicht machen.
Uniform tragen, ne?
Das ist auch das Nächste. Nein, ich interessiere mich natürlich für Geschichte sehr, sogar, wie du weißt, privat. Aber ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, nach Kampfmitteln zu suchen.
Ja, dann geh in den Gedenkmalschutzverein.
Das finde ich zum Beispiel schon wieder ziemlich geil, weil ich finde es sehr wichtig, dass Gedenkstätten, also vor allen Dingen Gedenkstätten erhalten bleiben. Deswegen finde ich das sehr spannend. Deswegen habe ich am Anfang kurz diesen kleinen Exkurs da gemacht mit meiner Frage. Aber das wäre überhaupt nichts für mich, weil ich habe keine Ahnung von Sprengsätzen, da geht's schon mal los. Und das ist auch nichts, wo ich sage, das ist etwas, wo ich mich reinfuchsen möchte.
Aber ich glaube, das lernt so schnell alles, wenn man zu euch kommt.
Man ja, muss, natürlich. Aber
ja. Man muss viele Lehrgänge besuchen. Der längste dauert 9 Wochen. Und da heißt es aber wirklich, also der erste war ein Sondiererlehrgang. Also erstmal lernen, mit so einer Sonde umzugehen, so ein Suchgerät.
Ja.
Weil ich dazu sagen muss, es ist nicht Aufgabe unserer Dienststelle, aktiv Munition zu suchen.
Ihr kommt, wenn ihr gerufen werdet, auf Zuruf.
Wir kommen, wenn andere was gefunden haben.
Ja, genau.
Wir suchen dann höchstens noch mal so ein bisschen nach, weil wir denken, na, da könnte noch mehr stecken. Neulich, letzte Woche war das im Buch oben. Zum Beispiel, da hat das auch einen, sagen wir mal Spaziergänger, ob er jetzt eine Sonde dabei hat oder nicht.
Was man so dabei hat, wenn man im Wald unterwegs ist.
Sei mal unerheblich, hat also auch ein Stück Rost im Wald gefunden und dann Funkwagen gerufen, richtigerweise. Und
wenigstens das hat er gemacht.
Genau, ja. Da gibt's so eine und solche, ja, muss man dazu sagen. Auch bei den Magnetangeln ganz genauso. Und auf jeden Fall, die Kollegen haben dann diesen Munitionskörper weiter freigelegt, stellten dann raus eine russische 122 mm Sprenggranate, also ein recht ordentliches Kaliber schon, so um die 20 Kilo schwer. Im Regelfall liegen die irgendwo einzeln mal rum. Als Blindgänger, die war jetzt gerade mal kein Blindgänger, die ist also noch nie durch den Lauf gegangen, das konnte man erkennen, war da nämlich abgelegt worden zum Abschuss, zum Verbrauch durch irgendeine russische Artillerieeinheit offensichtlich, die sie aber nicht benutzt haben, was eben zur Folge hatte, die haben ja nicht nur eine Granate da, sondern also zum Schluss waren es dann 59 Granaten in dieser Gewichtsordnung, die wir dann da eigenhändig ausgegraben haben. Ja, das war ein recht anstrengender Tag, ja.
Das meine ich, hätte auch viel zu viel Schiss da. Deswegen finde ich das richtig krass, dass es Leute wie euch gibt. Das ist ja wie mit den Tauchern, die hier waren. Weißt du, wo ihr auch gesagt habt, mega, ist mein Hobby sogar, würde ich aber nie machen, weil viel zu viel Schiss hätte, hier in Berliner Gewässern tauchen zu gehen. Weiß gar nicht, ob das drin geblieben ist oder ob ich das überhaupt gesagt habe, aber ich habe zu viel Schiss, hier in Berliner Gewässern tauchen zu gehen. Ich habe viel zu viel Schiss, mit sowas zu hantieren. Weil ich dann auch so unruhig werde bei sowas. Mhm. Und dann und ich bin auch ein Körperklaus, muss man auch dazu sagen.
Ist nicht okay.
Würdest du dir das tun? Hast du auf Bock?
Ja, hat er, sehe ich.
Markus regt sich viel zu, der ist selber so eine Granate, die jederzeit hochgehen kann.
Ich weiß, wie man sich in einem Bombensperrgebiet bewegt.
Ja, stimmt. Obwohl, stimmt, da hast du mehr Erfahrung als ich, ja. Halten wir fest. Krieg ist scheiße. Bomben sind scheiße, Granaten sind scheiße. Alles, was Menschen und Gegenstände verletzen kann, ist scheiße. Das halten wir schon mal fest. Gott sei Dank gibt es in der Polizei Berlin. aber eine Dienststelle, die dabei hilft, diese Dinger sicher zu entschärfen, wenn sie trotzdem gefunden werden. Und wie wir jetzt auch von Sebastian gelernt haben, gibt es noch circa 4.500 Granaten, Bomben, Kriegsmittel, die, oder Kampfmittel kann man das doch nennen, oder?
Der Kampfmittel ist der richtige Begriff, genau.
Also Kampfmittel habe ich auch gelernt von Sebastian heute, die hier noch in Berlin liegen. Und Gott sei Dank gibt es euch, die sich diesen Sachen annehmen, wenn sie dann gefunden werden. Das meine ich völlig ernst, weil möchte ja sonst keiner machen. Und wenn es jemand machen möchte, aber nicht richtig ausgebildet ist, ist es auch kacke. Und hier haben wir 20 Leute, die top ausgebildet sind. Und das finde ich sehr gut. Das meine ich völlig ernst. Das kann man mir jetzt auch gerade abnehmen. Ich fand es sehr schön, dass du da warst, weil ich hätte mich ansonsten nie mit deiner Dienststelle auseinandergesetzt. Also jetzt ernsthaft. Und
ich
nicht,
hätte wahrscheinlich bisher immer noch gedacht, dass es dem USBV ist.
Dann wäre es hier die 2 Stunden, die wir da im Studium hatten, die dein Kollege.
Sollte man drüber nachdenken, das mal zu ergänzen.
Finde ich wirklich, weil es ist sehr spannend, weil anscheinend ist das ja auch gar nicht so ungewöhnlich. Ich meine, gut, ob man jetzt im Metallsonder dabei oder nicht, aber es kann ja jetzt mal faktisch, jetzt mal ganz doof gesagt, kann es ja echt jeden treffen, dass man so ein Ding mal vielleicht irgendwo findet hier in Berlin, wenn 4.500 Teile da noch rumliegen.
Ja, diese großkalibrigen Teile, über 50 Kilo. Der ganze, nennen wir mal Kleinscheiß.
Die sind gar nicht drin in den 4, 5? Nee,
also Panzer, also Artilleriegranaten, Panzerfäuste, Gewehrpatronen, Handgranaten, was auch immer, Minen. In Berlin gibt es jetzt nicht so viele Minen, Gott sei Dank. Da ist ja weniger, aber das ist da nicht drin. Also mit diesen 4.500 sind wirklich nur die großen Oschis gemeint, die aus den Flugzeugen abgeschmissen wurden.
Okay, das finde ich noch krasser jetzt gerade. Also umso wichtiger, dass du heute da bist, finde ich wirklich so. Liebe Freunde und Freundinnen, wenn ihr so etwas finden solltet zufällig, ja, dann nicht damit rumhantieren, nicht genauer ans Gesicht führen, um mal zu gucken, was das ist. Also auch die kleinen Sachen nicht, die großen kriegt er wahrscheinlich eh nicht hoch. Immer die 110 rufen und die KollegInnen kommen lassen, die kümmern sich weiter darum. Und dann kommt irgendwann Sebastian mit seinen Leuten und guckt sich das richtig an, weil dafür sind sie ja da. Habe ich irgendwas vergessen?
Das hast du wunderbar alles zusammengefasst.
Gut. Sebastian, danke, dass du unser Gast heute warst. Wir machen die Mikrofone jetzt aus. Ich habe noch ein paar Fragen auf dem Mikrofon.
Aber ich fand es super interessant, was du alles erzählt hast. Also es war so viel Neues.
Ja, wirklich, viel, wirklich viel Neues. Vielen Dank, liebe ZuhörerInnen. Wir halten uns. Wir halten uns noch hier.
Markus, wir halten uns noch hier, aber wir hören uns, sprechen uns, sehen uns.
In 2 Wochen.
In 2 Wochen.
Auf Wiederhören.
Bis dahin. Ciao.